Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 30. Juni. Ich bin Maurice und ich freue mich mit euch über das zu sprechen, was in den letzten zwei Wochen in Sachen Wirtschaftspolitik im weiteren Sinne alles so relevant war. Und das war eine ganze Menge. Bevor wir aber da einsteigen, zwei Hinweise. Und zwar ist die Palastrevolution mittlerweile auf dem Jung und Naiv-Kanal veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr Angst hattet, die Debatten dort zu verpassen, jetzt könnt ihr das Ganze hier bei Jung und Naiv nachholen. Und außerdem gibt es diese Woche wieder einen vollen Interviewkalender. Am Dienstagnachmittag ist Jean Asselborn zu Gast, Ex-Außenminister Luxemburgs, und am Donnerstag brandaktuell die Iran-Expertin Azadeh Zamirirat. Ja, soweit also zur Terminlage, und ich freue mich auch, heute mal wieder unseren Stammgast begrüßen zu dürfen. Der liebe Jens Brodersen ist zu Gast, Nachhaltigkeitsexperte. Ich schalte ihn dazu. Lieber Jens, schön, dich zu sehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Maurice, hallo Community. Ja, ich freue mich auch. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Jens, ich kümmere mich um Nachhaltigkeit, und gemeinsam mit Patrick Breitenbach habe ich ein Format bei YouTube, das heißt 2045 bei Design or Disaster. Da kümmern wir uns um Klimakrise, Klimawirtschaft, und wir haben ein wöchentliches Podcast-Format. Das gibt es überall, wo gute Podcasts gibt. Das heißt, Schweigen ist Zustimmung. Das hat einen etwas breiteren Fokus. Da geht es um Politik, Gesellschaft, Kultur. Und ja, wer da Lust drauf hat, schaut da gerne mal vorbei.
Und wer das genau finden will, die Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Lieber Jens, wir steigen damit gleich ein in die Nachrichtenlage. Diese Woche mal ein bisschen anders, weil wir starten mit einem großen politischen Event. Die SPD hatte ihren Parteitag. Parteitag, muss man sagen, nach einer historischen Wahlschlappe. Das ist irgendwie so ein bisschen vergessen ja schon wieder, weil es wurde eine neue Regierung gegründet und es gibt jetzt ein neues Kabinett und jetzt wird der erste Haushalt präsentiert, über den wir gleich auch sprechen. Aber dass die SPD sich eigentlich erstmal sammeln musste, nachdem sie ein historisch schlechtes Ergebnis eingesammelt hatte, war irgendwie, ich weiß nicht, vergessen. Man hat sich ja selbst Erneuerung und Aufarbeitung dieser Wahlschlappe auf die Fahne geschrieben. Nur alle Posten waren ja längst besetzt und es gab auch schon eine designierte Auswahl für die neue Parteispitze, nämlich Lars Klingbeil wollte und ist auch Parteichef geblieben. Bärbel Baas ersetzt an der Parteispitze Saskia Esken, und als neuen Generalsekretär gibt es Tim Klüssendorf, weil Matthias Mersch, der das vorher von Kühnert übernommen hatte, ja Fraktionschef geworden ist. Die Personalien waren aber vorher alle klar und es gab auf dem Parteitag auch keine Gegenkandidaturen, was ich erstmal ziemlich komisch finde für eine Partei, die eine historische Wahlschlappe hat und dann keine personellen Alternativen hat, beziehungsweise die vorher alle also ausgeknobelt wurden in Präsidium und Hinterzimmer, so ist ja dann der Eindruck. Und es gab, wie die Tagesschau hier titelt, eine Klatsche für Klingbeil und Begeisterung für Baas. Warum Klatsche? Der hat, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, nur 64,9% der Stimmen geholt, während Bärbel Baas ein deutlich, deutlich besseres Ergebnis hatte mit 95% der Stimmen. Ja, wie ist das jetzt einzuordnen?
Ja, da müsste man schon beinahe sagen, Lars, warum hast du die Wahl noch angenommen? Ne? Also wenn so ein Drittel der Partei nicht hinter dir steht, so, dann wird das mit Sicherheit keine leichte Zeit. Es geht, glaube ich, einerseits dabei, dass dieses historische Wahldebakel ja wirklich über 100 Jahre zurückreicht. So, ne? Also so schwach war die SPD ja nun lange nicht, und dabei gäbe es für die SPD wie seit Jahrzehnten selten so viel zu tun. So, ne? Also das, da muss man sich schon fragen, ist das jetzt gerade halt eben richtig aufgestellt, dass Baas jetzt da die Stimmen bekommen hat? Okay, aber ich meine, von ihr habe ich jetzt in ihrem neuen Amt jetzt auch noch nichts gehört, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich wie Markenkern der SPD jetzt, so was da so läuft. Also ja, ist, glaube ich, spannend, was da eben auch auf dem Parteitag gelaufen ist, ist ja eben dieses so klares Votum für ein AfD-Verbot. Also da können wir uns jetzt schon mal überlegen, was jetzt die nächsten 5 Tage da wieder für ganz schlaue Argumente kommen, warum das auf keinen Fall gemacht werden sollte. So. Ja, also interessanter Parteitag. Ich habe so den Eindruck, die Delegierten wissen auch nicht so richtig, wo sie hin sollen, weil das, was eigentlich so früher ihr Markenkern war, das wird heute von den Linken bedient. So, und wenn du jetzt selber in der Regierung bist, noch dazu in dieser Koalition mit Black-Rot, also mit dem Black-Teil, ist das ja speziell. Ich frage mich, wie sie das überstehen wollen, wenn sie dort nicht irgendwie andere Akzente setzen oder halt eben klarer ihr eigentliches Thema bespielen.
Ja, vor allem wirkt es unglaubwürdig, wenn Lars Klingbeil auf dem Parteitag groß tönt von, wir werden weiterhin als SPD die Verteilungsfrage irgendwie ins Zentrum stellen und das erste Gesetz, was er als SPD-Finanzminister umsetzt, ist eine große, fette Steuersenkung für die Unternehmen, während man gleichzeitig hört, sprechen wir gleich nochmal im Detail darüber, eigentlich versprochene Entlastungen für Verbraucher, zum Beispiel über die Stromsteuer, werden dann gecancelt, weil dafür kein Geld da ist. Große Zuschüsse an die Krankenkasse zum Beispiel gibt's auch nicht, um mal zumindest die Sozialabgaben etwas zu reduzieren und die Verbraucher damit zu entlasten. Eine Einkommenssteuerreform, darauf haben sie sich nicht geeinigt, wie die aussehen soll. Die steht zwar drin für irgendwann 2027, 2028, aber nur, wenn das Geld da ist. Mhm. Also so richtig, was bei rumgekommen ist, da noch nicht. Und dann gab es natürlich am Freitag eine Verkündung der Mindestlohnkommission, die diesen Parteitag auch überlagert hatte, denn die hat sich darauf geeinigt, wie der Mindestlohn sich entwickeln soll. Und zwar soll er in zwei Schritten steigen. Zum nächsten Jahr auf 13,90 Euro und dann auf 14,60 Euro im Jahr 2027. Darauf hatten sich tatsächlich im Konsens Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite dort verständigt und das auch so präsentiert. Nur haben wir ja in Erinnerung gehabt, dass die SPD vorher, nachdem der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, rausgegangen ist mit, wir haben 15 Euro für euch verhandelt. Wir haben hier im Wirtschaftsbriefing immer darauf hingewiesen, da steht, 15 Euro sollen erreichbar sein im Jahr 26. Jetzt liegen wir 1,10 Euro im Jahr 26 darunter. Also ganz offensichtlich war das eine Nebelkerze. Selbst im Jahr 27, ein Jahr zu spät, liegen wir noch 40 Cent drunter. Und wir haben auch noch alle im Ohr, wie Matthias Mirsch, als er noch Generalsekretär war, groß getönt hat, ja, wenn die 15 Euro nicht aus der Kommission rauskommen, ja, dann werden wir das aber ganz sicher per Gesetz machen. Dann muss der Gesetzgeber eben handeln, ja. Jetzt war das natürlich, wenn da 14,92 Euro rausgekommen wäre, hätte man sagen können, gut, ne, die 8 Cent, alles gut. Jetzt ist da aber eben nicht 14,90 Euro, sondern 13,90 Euro rausgekommen. Und wie die SPD, insbesondere Matthias Mirsch, das jetzt einordnet, schauen wir uns mal kurz an.
Weiterer, was hätte ich gesagt, Entscheidungs- oder Funktionsträger der SPD, in diesem Fall der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Mirsch. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für Phoenix hier. Veränderung beginnt mit uns, steht über dem Leitantrag, steht auch dahinter, hinter der Bühne groß der Wand. Da sagen sich möglicherweise viele potenzielle Wählerinnen und Wähler, na prima, aber mit der Stromsteuer, mit dem Stromsteuererlass und mit dem Mindestlohn, wie gewünscht und gefordert, hat es ja schon mal nicht geklappt.
Ja, also man muss differenzieren. Bei dem Mindestlohn haben wir immer Druck auch auf diese Kommission gemacht. Der Arbeitgebervertreter hat sich deswegen sogar beschwert. Jetzt haben sich die Sozialpartner verständigt, die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern. Das ist ein Wert an sich und wir sind bei 14,60 Euro. Natürlich wäre aus meiner Sicht 15 Euro das Angemessene gewesen, aber dass jetzt hier eine Einigung entsteht und die Gewerkschaft Jasmin Fahimi hat eben darauf hingewiesen, das würde für jemanden 300 Euro brutto im Monat mehr bedeuten. Das ist schon ein ordentlicher Schritt. Bei der Stromsteuer muss man sagen, dass wir alles, was wir in den Koalitionsverhandlungen ja gemacht haben, auch im Vertrag, steht unter dem Finanzierungsvorbehalt. Und insofern muss man jetzt hier erstmal sehen, dass wir die Netzentgelte für die Verbraucherinnen und Verbraucher senken, dass wir die Gaseinlagungsumlage auch senken. Und bei der Stromsteuer gibt es jetzt einen Vorschlag der Regierung, ausgearbeitet durch Herrn Merz, durch den Bundeskanzler, Frau Reiche und unserem Finanzminister. Und das Parlament ist jetzt am Zug, das Ganze zu beraten.
Ja, okay, alles richtig wahrscheinlich, nein, sogar ganz bestimmt. Aber was den Mindestlohn angeht, der gilt dann erst 14,60, was ja relativ nah dran ist, dann 15, erst ab 1.1.27. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und das andere ist auch noch nicht in trockenen Tüchern und ist aber von denen, die das Ganze nicht ganz so differenziert betrachten, trotzdem eine Produktenttäuschung, weil sie hatten was anderes in den Koalitionsverhandlungen besprochen. Und deswegen ist ja die Frage, sie wollen ja signalisieren, SPD ist wieder näher bei den Leuten und macht auch wieder mehr. In diesen beiden Fällen passiert das entweder nicht gleich oder man weiß es sogar noch nicht.
Naja, warten wir mal ab. Also die Sachen Stromsteuer, wir haben immer gesagt, wir wollen die Energiepreise senken. Das werden wir jetzt tun, auf alle Fälle, durch die Reduzierung der Netzentgelte.
Aber das ist doch viel weniger als das, was Sie versprochen hatten.
Herr Schärfer, jetzt sage ich ja, wir haben einen Vorschlag der Regierung. Und jetzt geht's ins Parlament. Wir werden über die Sommerpause hinweg den Haushalt beraten, auch das Thema Stromsteuer. Dann warten wir mal ab, wo wir herkommen, beziehungsweise wo wir dann landen. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass ich auch eine Gegenfinanzierung mache. Und dafür müssen wir jetzt beraten. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie Dinge besprechen. Deswegen haben wir diesen Finanzierungsvorbehalt im Koalitionsvertrag ja ausdrücklich mit aufgenommen. Und beim Thema Mindestlohn ist es ja so, dass wir in der Tat von 15 Euro uns das gewünscht hätten. Jetzt haben aber die Gewerkschaften in harten Verhandlungen, das hat Yasmin Fahimi eben hier gesagt, diese Beträge durchgesetzt, die zu einer deutlichen Verbesserung führen. Und das ist, glaube ich, ein Wert erstmal an sich. Wenn wir jetzt als Gesetzgeber dort eingreifen würden, würde diese Kommission, die sich jetzt anders als in anderen Fällen, ich habe die Kommission ja auch in der Vergangenheit kritisiert, dann würden wir aber das, was Sozialpartnerschaft in Deutschland ausmacht, durchaus in Frage stellen. Und dieses Risiko, das muss man abwägen. Und deswegen sage ich, das ist jetzt erstmal ein belastbarer Kompromiss zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, wo dann am Ende auch deutlich mehr brutto rauskommt. Ja, in zwei Schritten, aber dann in einem deutlichen.
So. Also, ein Rumgeeier darum, dass man das nicht umgesetzt bekommt, was man vorher verspricht. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, also der Journalist spricht es an, aber er hätte ihn ruhig ein bisschen härter anfassen können, weil das, was wir hier sehen, ist ja nicht nur auf dieses eine Thema beschränkt. Ich glaube, wir werden das regelmäßig bei den wenigen SPD-Themen sehen, die sie reinverhandelt haben. Das zeigt sich ja hier schon gleich so direkt. Wenn ich vorher so einsteige und sage, das kriegt ihr und notfalls per Gesetz und so und dann hinter, wenn dann rauskommt, so, oh, hat jetzt leider doch nicht geklappt und mich dann so zurücklehne mit so, na, eigentlich ist das doch eigentlich ganz schön, das stiftet nicht gerade Vertrauen. Also das ist ein ernsthaftes Problem. Und die tun halt eben so, als ob diese 40 Cent nichts bedeuten. So, ne?
Also 40 Cent und ein Jahr zu spät, ne?
Genau. Also das ist halt eben natürlich für die Betroffenen ist es ein Thema. Wenn wir über Armutsfestigkeit sprechen, das fällt ja in dem Moment ja überall raus, dann müssten wir hier, dann wäre, glaube ich, die Drastik dieser Sache sowieso noch viel deutlicher. Gleichzeitig hört man ja eben genau das Störfeuer von der anderen Seite, die dann so kommt, von wegen, ja, bestimmte Branchen sollte man da rausnehmen und so. Also eigentlich bräuchte es hier, ja, also dass er seinen eigenen Misserfolg da nicht unbedingt so sehr ausstellt, habe ich ja noch halbwegs Verständnis für, so, ne? Aber er ist ja nicht Teil der Regierung. Das heißt, er könnte ja sogar ein bisschen mobbern, so, ne? Es ist schade, dass es alles so diesem Relativismus so anheimfällt.
Ja, also du hast Armutsfestigkeit angesprochen. Dafür müsste der Mindestlohn nach gängigem Standard eben 60% des Medianlohns betragen. Es gibt jetzt mehrere Studien dazu, dass das bedeuten würde, dass er um die 15 Euro liegt, zwischen 14,90 Euro und 15,11 Euro, je nachdem, wie genau man eben den Medianlohn prognostiziert. Das Ding ist nämlich, den Medianlohn von 2026, den kennen wir ja noch gar nicht. Wir haben den Medianlohn von 2024, ja, den hat das Statistische Bundesamt. Da muss man aber eben auf 26 hochrechnen, Inflation, Tariflöhne etc., und um auf den zu kommen, klar ist aber, mit 13,90 Euro liegt man nächstes Jahr nicht da. Und damit widerspricht Deutschland eigentlich auch dem Geist der europäischen Mindestlohnrichtlinie, die eben besagt, Mindestlöhne sollen in den Mitgliedsländern armutsfest sein. Leider hat man in der Richtlinie verpasst, das Kriterium festzulegen. Also da steht jetzt nur dieses Wort armutsfest dran. Wir müssen jetzt sagen, naja, das gängige Kriterium dafür ist eben diese 60% des Brutto-Medianlohns. Weil wir das aber nur sagen müssen, kann die Regierung sagen, naja, also wir nehmen uns das Ziel, wir haben uns das zwar vorgegeben, ja, aber und jetzt machen wir einen großen Schritt in diese Richtung, so, und dann wird es irgendwie schon ausreichen. Aber das ist natürlich alles schön geredet und aus SPD-Sicht, historische Wahlschlappe, Parteitag, ich wähle Leute wie Lars Klingbeil, die seit 8 Jahren an dieser Parteispitze stehen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, wähle sie sogar mit einem schlechten Ergebnis. Und gleichzeitig das andere Personal, hier Matthias Miersch, der ist ja noch relativ neu dabei, der lehnt sich vorher aus dem Fenster und muss jetzt klein beigeben und solche Interviews führen. Da fühlen die Leute sich natürlich verarscht. Und Bärbel Bass, die neue Parteichefin, Co-Chefin, die hat auch gesagt, diese Arbeitsministerin, sie muss das also umsetzen. Nee, sie wird das jetzt auch also umsetzen. Es wird jetzt nichts irgendwie an der Mindestlohnkommission gerüttelt. Es wird auch kein Gesetz für 15 Euro oder so geben, sondern das wird jetzt so umgesetzt. Und sie hätte sich zwar mehr gewünscht, aber das Wichtigste ist, dass man einen Konsens gefunden hat. So war ihr Zitat. Und da weiß ich nicht, ob das die richtige Priorität ist. Konsens über gutes Ergebnis, oder?
Ja, genau so ist es.
Gut, du hattest schon ein wichtiges Thema angesprochen, und zwar das Thema Ausnahmen vom Mindestlohn. Da gab es auch eine Debatte im Vorfeld der eigentlichen Mindestlohnentscheidung. Und zwar hatte der neue Agrarminister Alois Rainer von der CSU gesagt, dass er dem Vorschlag vom Bauernverband, nämlich eine Ausnahme für Saisonarbeiter beim Mindestlohn zu machen, um die landwirtschaftlichen Betriebe und die Bauern zu entlasten bei den Lohnkosten, dass er das dem gegenüber offen sei. Der Vorschlag war, dass eben da nur 80% des Mindestlohns gezahlt würden, weil es denen ja so schlecht geht und gerade lohnintensive landwirtschaftliche Betriebe diese Erhöhung vor finanzielle Herausforderungen stellen würde. Dem hat Bärbel Bass, die Arbeitsministerin, aber eine Absage erteilt und auch die Mindestlohnkommission selbst. Einmal de facto mit dem Ergebnis, dass es keine Ausnahme gibt, und zum anderen aber auch damit, dass es das Gesetz nicht hergeben würde, weil es eben ein allgemeiner Mindestlohn ist, von dem man keine Ausnahmen machen soll. Gott sei Dank. Ne? Wenn man da jetzt mit anfangen würde, das zu löchern, dann würde Branche nach Branche kommen.
Ja, also dann würden als nächstes Gebäudereiniger, Sicherheitsindustrie und so weiter, also die Leute, die halt irgendwo Wach- und Schließsachen machen, ja, würden als nächstes kommen. Also das würde im Prinzip das Ganze schon wieder dann ja in sich zusammenfallen lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, MiLoG geht ja auch grenzübergreifend. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Waren aus dem Ausland einkaufst, so dass da, also Dienstleistungen einkaufst, dass dort eben auch Mindestlohn gezahlt werden soll. Also in dem Moment, wenn du anfängst, hier genau da Jenga-mäßig die Sachen rauszuziehen, dann fällt irgendwann der Turm um. Dass sie das verlangen, okay. Und das Argument ist dann ja dieses, na, die können wir froh sein, dass wir überhaupt was bekommen. So ist ja das eine perfide, zynische Argument. Und das andere ist dann so dieses, ja, aber dann wird der Spargel teurer. Oh nein. So, ne? Also read the room. Ne? Also worum geht's denn hier?
Ja. Ja. Und ich meine, es ist eine Debatte, die man generell hat, dass vor allem höhere Mindestlöhne bei tendenziell eben sehr arbeitsintensiven, wenig produktiven Dienstleistungstätigkeiten wie Spargel aus dem Boden holen oder Haare schneiden und all sowas, wo eben nicht viel Raum dafür ist, das deutlich produktiver zu machen und wo viel menschliche Arbeitskraft gefordert ist, dass da höhere Löhne natürlich die Kosten erhöhen und damit aber auch die Preise. So, nun haben die Leute aber ja dann auch mehr Geld in der Tasche, um die höheren Preise zu bezahlen. Die Produktivitätsfortschritte kommen eben nicht in diesem Dienstleistungsbereich, sondern dann in anderen Bereichen. Wo aber der Mindestlohn natürlich immer auch positiv wirkt, weil, wenn menschliche Arbeitskraft teurer wird, lohnt sich die Maschine, der Roboter, effizientere andere Methoden immer mehr. Und deswegen gelten höhere Löhne oder Lohnsteigerungen auch ökonomisch als Produktivitätspeitsche. Bilden wir noch die Brücke zum Haushalt, denn höherer Mindestlohn bedeutet, dass weniger Menschen aufstocken müssen. Das hat der Ökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung nochmal herausgestellt, und dazu passt auch diese Meldung hier aus der letzten Woche, dass es mehr Aufstocker gibt und der Staat dafür mehr Geld ausgeben muss. Nach Regierungsangaben zahlte der Staat im vergangenen Jahr etwa 826.000 Erwerbstätigen zusätzlich Bürgergeld, weil ihr Einkommen nicht zum Leben reichte. Die staatlichen Ausgaben für dieses ergänzende Bürgergeld wuchsen von 6,2 auf 7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Sogenannten Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Aufstocker, also etwa Familien oder Paaren, wurden 2024 mit insgesamt 11,6 Milliarden Euro vom Staat unterstützt, wie aus den Daten hervorgeht. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns war die Zahl der Aufstocker kontinuierlich gesunken. von gut 1,2 Millionen auf 800.000. Diese Entwicklung endete nun, jetzt ist man wieder ein bisschen nach oben gegangen, weil ja, Leben ist teurer geworden durch Inflation, gleichzeitig etwas gestiegene Arbeitslosigkeit, das macht Druck auf die Löhne. Aber insgesamt ist also hier die Botschaft klar, wenn die Arbeitgeber vernünftige Löhne zahlen, wird es für den Staatshaushalt sogar günstiger, weil man dann, und eigentlich muss man sagen, das ist eine Subvention für schlechte Löhne, diese Subvention dann eben günstiger wird. Darüber wurde aber in der ganzen Bürgergelddebatte auch wenig gesprochen, ne?
Nee, also das ist ja generell, also das ist ja auch so wie mit Zuschüssen zu Mieten und so. Mhm. Das ist ja so ein bisschen Subvention für die, die eigentlich auch irgendwie anders damit umgehen können. Dieser Teil wird dabei immer ausgespart, so, ne? Also an der einen Stelle beklagt man dann so, oh mein Gott, das ist jetzt aber alles irgendwie teuer und alles ganz furchtbar und so. Und an der anderen Stelle übersieht man genau diese Systemfehler, die ja trotzdem da sind. Werden wir heute noch häufiger sehen. Das ist alles auch ein bisschen so eine Sache des Frames, wie so ein Diskurs entsteht und dann eben auch geführt wird. Wenn man da Teile rauslässt, hat man eben halt eine schiefgegangene Debatte.
Ja. Ja. Sprechen wir über den Bundeshaushalt. Eben erwähnter Lars Klingbeil ist ja neuer Bundesfinanzminister und der hat jetzt das erste Mal seinen neuen Haushalt vorgestellt, nämlich den Haushalt 25, also für dieses Jahr. Bisher gibt es ja vorläufige Haushaltsführung und die Eckwerte bis 2029. Und da hat sich einiges verändert, wenn wir hier mal aufs Zahlentableau schauen. Alleine sieht man, dass die Ausgaben ansteigen, weil Gelder insbesondere aus dem neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität dazukommen und weil die Verteidigungsausgaben hochgehen. Dieses Sondervermögen ist ja und auch die Ausnahme von der Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben ist ja maßgeblich die Umsetzung dieses sogenannten Schuldenpaketes, was im alten Bundestag noch umgesetzt wurde. Dieses Jahr sollen noch 37 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur abfließen. Danach sollen es dann immer knapp 60 sein, also 58, 57, 58, 59. Dafür muss man sagen, sind die Investitionen im Kernhaushalt etwas zurückgegangen, nämlich im Jahr 25 auf 62 Milliarden Euro. Gibt es jetzt nicht hier aus dem Tableau, ist eine Nebeninfo. Das sind kleine Kürzungen, da gibt es also einen kleinen Verschiebebahnhof. Insgesamt muss man aber sagen, die Gesamtinvestitionen des Bundes steigen damit an. Ja, insgesamt spricht das Finanzministerium von 115 Milliarden Euro. Das ist ein kräftiger Anstieg, wenn man das allerdings nochmal ins Verhältnis setzt. Ne, wenn man jetzt sagt, 40 Milliarden Euro kommen da jetzt ungefähr on top oben drauf. Dann ist das 1% der Wirtschaftsleistung, die Deutschland brutto jetzt mehr investiert. Vorher hatten wir aber netto null Netto-Investitionen. Also wenn man das jetzt brutto um 1% erhöht, ne, dann kommt netto endlich mal was an. Um das aber für die vergangenen 20, 30 Jahre auszugleichen, ist das womöglich noch nicht genug. Trotzdem, ja, es passiert etwas und das hat auch Lars Klingbeil in der Pressekonferenz, in der er es vorgestellt hat, deutlich gemacht. Wir hören, die ging natürlich ewig lang, mal so ein paar Minuten rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie klingt er jetzt anders als die Vorgänger Jörg Kukies oder Christian Lindner, wenn es um das Thema Haushalt geht.
Diesem Haushalt klar, dass wir die Dinge tun, die notwendig sind in Deutschland, um das Land wirtschaftlich stark zu machen. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen und das wird umgesetzt mit diesem Haushaltsentwurf, dass wir unser Land modernisieren und zukunftsfähig machen und dass wir auch dafür sorgen, dass wir in Deutschland in Zukunft sicher leben können. Konkret, sehr geehrte Damen und Herren, hat die Bundesregierung heute Morgen verabschiedet den Entwurf zum Bundeshaushalt 2025, die Eckwerte für die Jahre 2026 bis 2029 und den Gesetzentwurf zur Umsetzung des 500 Milliarden Investitionspakets zur Modernisierung Deutschlands. Ich habe dafür in den vergangenen Wochen intensiv, ich will sagen manchmal auch hart, mit den Kabinettskolleginnen und Kollegen verhandelt. Und bei aller Härte ist trotzdem, glaube ich, sehr viel Vertrauen zueinander da gewesen. Es ist eine Vertraulichkeit gewahrt worden und das ist eine gute Grundlage für die nächsten Jahre. Und wir werden ja bald schon einsteigen in die Beratung für den Haushalt 26. Und dafür haben wir jetzt in der Regierung eine gute Grundlage miteinander gelegt. Und wichtig ist mir aber auch hier zu betonen, ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass diese Regierung sie gehört hat, dass wir verstanden haben, dass im Land etwas anders werden muss, dass wir mit diesem Haushalt ein klares Signal setzen, dass das Land.
Den Satz können wir uns mal merken für später. Mhm. Wir wollen ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger setzen, dass wir ihre Nöte verstanden haben.
Und in Bewegung kommt und wir einen Stillstand und eine lange Phase der Unsicherheit, die auch verbunden war mit dem Bruch der vorherigen Regierung, dass wir diese Phase der Unsicherheit und des Stillstandes jetzt beenden. Wir haben schon vor der Bildung der Bundesregierung entscheidende Handlungsspielräume eröffnet, indem wir die Grundgesetzänderung durchgeführt haben. Wir haben das getan in einer breiten Mehrheit der politischen Mitte im Deutschen Bundestag. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das mit dem Parlament getan haben. Und wir sind jetzt wieder voll Handlungsfähigkeit. Wir schaffen Verlässlichkeit, Planungssicherheit für den Staat, für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger. Und unser oberstes Ziel, ich will das nochmal unterstreichen, ist, dass wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, dass wir Arbeitsplätze in unserem Land sichern wollen und neue schaffen. Wir werden mit dem Wachstum, das wir dann schaffen, auch die Einnahmen des Staates wieder steigern. Für mich waren als Bundesfinanzminister drei klare Prioritäten gesetzt in den Verhandlungen. Das erste, der Bereich der Investitionen. Investitionen für Wachstum, für die Modernisierung Deutschlands, für die äußere und für die innere Sicherheit. Es ging um Strukturreform als zweiten Punkt. Strukturreform für mehr Wettbewerbsfähigkeit, für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und die Entlastung der Unternehmen. Und es ging um die Konsolidierung des Haushaltes. Und wenn ich auf alle drei Bereiche eingehen darf, dann will ich ein paar Zahlen hier nochmal nennen. Ich fange mit dem Bereich der Investitionen an. Wir haben Rekordinvestitionen in Höhe von über 115 Milliarden. 115 Milliarden, das sind 55% mehr als im Jahr 2024. Insgesamt 62,7 Milliarden Euro Investitionen im Kernhaushalt, 25,7 Milliarden Investitionen im Klima- und Transformationsfonds und 27,2 Milliarden, die aus dem neuen Sondervermögen im Jahr 2025 investiert werden. Und auf diesem Niveau geht es dann die nächsten Jahre weiter. Wir werden das Niveau immer weiter steigern und kommen dann auf 120 Milliarden Euro, die wir im Jahr investieren werden. Dem Kern.
Diese 55% Steigerung, die er da erwähnt hat, sind allerdings nicht lauter gerechnet, weil er dann nur den alten Kernhaushalt nimmt. Und auch vorher gab es ja Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds, die Förderungen zum Beispiel, wenn Private die Wärmepumpe bei sich zu Hause installiert haben oder Fördergelder für die Ansiedlung von Batterie- oder Chipfabriken. Und es gab auch vorher schon dieses Sondervermögen Bundeswehr, aus dem ein bisschen weniger abgeflossen ist als in diesem Jahr. Das war aber ohnehin klar, dass das nach und nach hinten sich steigert. Also, dass die Beträge jetzt größer sind, als sie letztes Jahr und im Jahr davor waren. Und wenn man das rausrechnet und jetzt aber seine eigenen Sachen alle mit dazu nimmt, dann wirkt das natürlich größer. Das nur als kleiner Service-Hinweis an der Seite.
An Haushalt, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, liegt eine Investitionsquote von über 10% zugrunde. Das ist die politische Verabredung, die wir getroffen haben. Und da ist auch klar, der Bund investiert zusätzlich, genauso wie wir das im Parlament verabredet haben und wie es auch richtig ist. Insgesamt ermöglicht diese große Investitionssumme, dass wir einen Modernisierungsschub für unser Land haben, dass wir in gute Schulen, in Kitas, in Krankenhäuser, in moderne Bahnstrecken, in Brücken, in Straßen, in den Klimaschutz, in Digitalisierung, in Forschung und Innovation investieren und wir sehr schnell dafür sorgen, dass im Land spürbar wird, Deutschland funktioniert wieder besser und es geht voran. Es geht voran, wenn es um die Staus geht, wenn es um die Zugverspätung geht, wenn es darum geht, dass Familien Kita-Plätze suchen, wenn es um die Sorgen geht, dass bezahlbarer Wohnraum gefunden wird und wenn es darum geht, dass der eigene Arbeitsplatz unsicher ist. Alles das sind ja Sorgen, die die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Lebensalltag umtreiben und wo wir ein klares Signal setzen, dass wir die Sorgen der Menschen sehen und dagegen arbeiten, dagegen investieren. Unser Land ist kaputt gespart worden an vielen Stellen. Der Investitionsstau ist groß. Und wir gehen jetzt voran und wollen, dass die Bagger schnell rollen und davon werden auch die Firmen und die Arbeitnehmer in unserem Land profitieren. Wichtig ist aber auch, und das will ich hier betonen, dass wir darauf achten werden, dass mit jedem Euro gut umgegangen wird, dass jeder Euro gut eingesetzt wird. Und deswegen, wer den Abfluss und die Wirkung der Investitionsmittel auch als Finanzministerium in regelmäßigen Berichten transparent und nachvollziehbar machen. Und anders als für meine Amtsvorgänger oder für so manchen Amtsvorgänger ist das für mich kein besonderer Wert, wenn ich das Geld behalte und es nicht ausgeben kann. Und wenn ich merke, dass im Land nichts vorangeht, ich habe es ein paar Mal gesagt, ich möchte nicht nur Finanzminister, sondern ich will auch Investitionsminister in diesem Land sein. Und so haben wir die Gesetze jetzt auf den Weg gebracht. Wo investieren wir konkret? Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Wir werden noch in diesem Jahr knapp 22 Milliarden Euro Investitionen in die Bahninfrastruktur bereitstellen, damit die Züge endlich wieder pünktlich fahren und die Menschen gut von A nach B kommen. Wir werden insgesamt bis 2029 in das Schienennetz eine Investitionssumme von über 100 Milliarden zur Verfügung stellen. Wir werden in die
Da ganz kurz, da kann man sich mal gut nochmal zwischen die Scheuklappen holen, dass ja die Bahn gerade angekündigt hat, halt eine ganze Reihe so Fernverkehrskapazitäten einzustellen. Letztes Jahr haben sie gesagt, sie wollen 30.000 Leute abschaffen, so Stellen abbauen.
Ja.
So, also insofern, Investition ist ja toll, aber gleichzeitig sehen wir Signale, die eher in die andere Richtung deuten. So, also ist die Frage, ob wir jetzt irgendwie Modernisierung von Schienen, ja klar, ist überfällig, Logo, aber eigentlich müsste man ja noch deutlich mehr ausbauen und das geht über das, was er gesagt hat, da hinaus. Und ich glaube, das sieht man dann auch, was die Bahn selber tut und was er dann hier ankündigt, dass die Sachen nicht wirklich so hundertprozentig so zusammenpassen.
Ja, und vorher hatten wir ja noch die Ankündigung von der Bahn, dass zum Beispiel diese Familiensitzplatzreservierungen abgeschafft werden. Also gerade für Familien wird dann die Fahrt teurer und auch komplizierter, weil mit der Familienreservierung kommt man mal easy 4-5 Plätze zusammenbuchen. Wenn man die einzelnen sich zusammenklicken muss, dann ist das ein bisschen komplizierter. Klappt übrigens auch nicht immer, dann zu sagen, soll der, ich weiß nicht, die 7-jährige Tochter und der 12-jährige Sohn sollen doch 4 Reihen entfernt sitzen. Weiß ich nicht, ob das wirklich familienfreundlich ist. Ich glaube eher nein. Und insgesamt merken wir einfach immer weiter, die Politik braucht die Bahn für die Verkehrswende und für die Klimaziele. Die Bahn wiederum denkt aber in ganz anderen Logiken, weil sie ja als privatrechtliche Aktiengesellschaft, die sie nun mal ist, in Wirtschaftlichkeit und Betriebswirtschaftlichkeit eben vor allem denkt. Und das clasht einfach immer mehr. Ne? Und deswegen auch diese Mixed Signals, die wir insgesamt rund ums Thema Bahn wahrnehmen. Die Bahn sagt, nee, wir kürzen und müssen radikale Sparprogramme machen. Und die Politik sagt, wir hauen da immer mehr Geld rein.
Ja. Bestmögliche Betreuung und die Bildung von Kindern und Jugendlichen investieren und setzen damit das klare Signal, dass alle Kinder gute Chancen in unserem Land haben sollen. Ab dem nächsten Jahr werden dafür aus dem Sondervermögen 6,5 Milliarden bereitgestellt für Investitionen in die Kindertagesbetreuung und die digitale Bildung. Wir wollen, dass mehr, dass effizienter, dass günstiger gebaut wird. Wir sorgen dafür, dass das durch massive Investitionen geschieht und Wohnen wieder bezahlbarer wird. Wir werden in den sozialen Wohnungsbau und die Städtebauförderung investieren mit Programmmitteln, in diesem Jahr in der Höhe von 4 Milliarden und im nächsten Jahr in der Höhe von 5 Milliarden Euro.
Das ist eine gute Nachricht und ein Aufwuchs von 3 auf 4 oder 5 Milliarden. Allerdings sagen die relevanten Verbände, dass das nicht ausreicht, weil mit diesen 3 Milliarden, die wir bisher hatten, haben wir so 20.000 neue Sozialwohnungen im Jahr hinbekommen. Gleichzeitig sind aber immer so 35, 40, 45.000 aus der Bindung rausgefallen. Insgesamt hat man also damit weiterhin den Trend, dass es weniger Sozialwohnungen gibt. Wenn man jetzt von diesen 3 auf 4 Milliarden Euro Förderung geht, dann ist das nicht genug, um diesen Trend so sehr umzukehren, dass man netto, ja, was baut man neu minus was fällt aus Sozialbindungen raus, wieder mehr Sozialwohnungen aufbaut. Also schön, ne? Hier hat man jetzt eine höhere nominale Zahl, klingt gut. Ist ja auch die richtige Richtung, aber wie bei vielen Dingen kommt es eben auch auf das Niveau an. Nicht nur, ob es besser wird, sondern ob das Niveau ausreichend ist. Ob Mindestlohn, ja, ist besser, ist das Niveau armutsfest? Nein. Hier mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, ist das besser? Ja. Ist das ausreichend? Nein. Also mal, glaube ich, wichtig, nochmal zu differenzieren.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil er gerade eben noch gesagt hat, wir hören die Sorgen und Nöte der Menschen und so weiter. Das ist tatsächlich eine eklatante große Sorge. Ja. Das heißt, wenn man da jetzt strukturell was verändern wollte, dann müsste man da doch deutlich mehr machen. Vor allen Dingen, weil, wenn man reinschaut, wofür ist das Sondervermögen da? Naja, ganz viel mit Bauen. Ja, du kannst jetzt ja ganz viele Brücken und Straßen bauen, supi, ja, ne? Aber kannst doch daran bitte auch denken. Das wäre doch irgendwie nett, weil damit schlägst du einen Flock ein, worüber dann ja eine ganze Generation etwas davon hat, was dann auch eine Wirkung hat auf Märkte, was da gleichzeitig auch einen Einfluss hat, halt eben auf Mietpreise, gerade da, wo es halt eben schon sehr verdichtet ist und so. Und das ist ja vorher angekündigt und wie du schon sagst, halt too little too late. So, ne? Das ist halt.
Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Zahlen und auf die Kritik. Also insgesamt gibt es jetzt deutlich mehr und höhere Neuverschuldung. 81,8 Milliarden in diesem Jahr bis zu 126 Milliarden Euro im Jahr 2029. Das sind dann also etwas weniger als 3% des Bruttoinlandsproduktes. Da sind wir noch nicht auf dem Niveau von Frankreich und von USA und von allen anderen. Insgesamt hat Lars Klingbeil dann aber in der weiteren Verlauf der Pressekonferenz gesagt, nicht auf diese Zahl gucken, wie hoch der Schuldenstand steigt oder wie hoch die Schuldenstandsquote dann ist, sondern wir haben das Land kaputt gespart, schwarze Null ist vorbei. Er selbst will Investitionsminister sein und wieder für Wirtschaftswachstum sorgen. Und ich glaube, diese Stoßrichtung, die ist erstmal überfällig bei aller Kritik links und rechts und im Klein-Klein und in den Details. Das mal als Botschaft über seine Amtszeit als Finanzminister zu setzen, das ist wichtig, ja. Dazu kommt allerdings ein wichtiges Detail, und zwar, dass im normalen Haushalt außerhalb dieser Sondervermögen und außerhalb von der Ausnahme der Schuldenbremse für Verteidigung die Zinskosten Richtung 28 und 29 deutlich steigen werden, von jetzt 30 auf dann knapp 60 Milliarden Euro. Das liegt unter anderem daran, und das sieht man hier auch in dem Tableau, dass ab 2027 das Sondervermögen Bundeswehr leer ist. Dann gibt es auch keine Ausgaben mehr aus diesem Sondervermögen. Die Schulden, die aber dadurch gemacht werden, diese 100 Milliarden, die sind ja finanziert worden, indem man Anleihen verkauft hat. Und die Zinsen für diese Anleihen fallen dann komplett in den Bundeshaushalt. Und das hat man leider auch für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität so entschieden, dass also hier neue Schulden gemacht werden, die Zinsen dafür aber nicht aus dem Sondervermögen bezahlt werden, also außerhalb des Haushaltes, sondern im Kernhaushalt andere Sachen verdrängen. Außerdem fällt ab 2028 und 29 an, dass die Corona-Schulden zurückgezahlt werden müssen. Und zurückgezahlt heißt in dem Fall, man darf im Kernhaushalt weniger neue Kredite aufnehmen. Also nicht 0,35% der Wirtschaftsleistung plus diese sogenannte Konjunkturkomponente, sondern eben dann wird das de facto weniger sein. Und deswegen muss man sagen, hier Richtung 27, 28, 29 entsteht dann tatsächlich im Kernhaushalt, also für Sozial- und Personalausgaben, großer Spardruck bzw. weniger Platz für Neues, wenn man nicht zum Beispiel Steuererhöhungen durchsetzt, also eine Einkommenssteuerreform, ohne dass man sagt, Spitzenverdiener zahlen dann etwas mehr, ist ehrlicherweise mit diesem Tableau, mit diesen Zahlen, die wir da jetzt haben, nicht möglich. Schauen wir ein bisschen auf die Kritik. Grüne und Linke haben den Etat-Entwurf von Klingbeil kritisiert, berichtet die Tagesschau. Der vorgelegte Haushaltsentwurf nutzt die historische Chance nicht, sagte der grüne Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer. Statt entschlossen in Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und die Modernisierung unseres Landes zu investieren, werden vor allem Wahlgeschenke verteilt und Haushaltslöcher gestopft. Damit meint er vor allem, dass im Klima- und Transformationsfonds zum Beispiel die Gasspeicherumlage finanziert wird. Also Gasspeicherumlage wurde eingeführt während der Ukraine-Krise, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt die Gasspeicher nicht mehr leer laufen lassen, um aber dafür teures dann hat man mit sehr teuren Preisen Gas eingekauft. Damit könne man aber nicht die privaten Unternehmen alleine lassen, weil die, wenn die zu diesen Mondpreisen jetzt einkaufen, damit Verluste machen. Also gleicht man das als Staat aus und legt das auf die Gasverbraucher um. Das will man jetzt ändern. Es geht um 3 Milliarden pro Jahr, die dann aus diesem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden. Ja, eine klimafreundliche Entlastung ist das sicher nicht, weil damit eben Gashaushalte entlastet werden. Wie blickst du auf diese Entscheidung?
Ja, das ist ein bisschen zynisch schon beinahe, nicht? Also man möchte ja eigentlich davon weg. Jetzt hat man sich da halt die fossile Regierung zusammengewählt mit noch einer ehemaligen fossilen Lobbyistin als Energieministerin, / Wirtschaftsministerin. Und damit stützt man jetzt eigentlich das Gestern mit dem Geld, was man eigentlich eingenommen hat, um damit das Morgen zu finanzieren. Also das ist schon speziell und ich finde es halt irgendwie seltsam, dass diese Art von Skandal nicht laut genug ist. So, weil normalerweise bei jeder Kleinigkeit wird dann irgendwie sofort rumgemäkelt, so, aber hier ging es ja tatsächlich um ganz andere Sachen. Dafür ist der KTF ja da. Und das ist, also es wundert mich nicht im Sinne von, was für eine Weltsicht und Agenda die verfolgen. So. Aber es ist halt seltsam, dass wir es im Diskurs nicht hinkriegen, das halt entsprechend zu skandalisieren.
Ja. Was skandalisiert wurde, war das hier, dass nämlich, obwohl es im Sofortprogramm der Bundesregierung stand, wir hatten es bei Matthias Mirch eingangs der Sendung schon mal gesehen, die Stromsteuer doch nicht für Verbraucher gesenkt werden soll. Hier trifft dann Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit, hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche beim Tag der Industrie das quasi gerechtfertigt, warum man das jetzt nur noch für die Industrie macht und nicht mehr für die Verbraucher. Für eine vierköpfige Familie bedeutet das, oder hätte diese Senkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum, je nach Verbrauch, 150, 200 Euro im Jahr an Entlastung gebracht, ja, für entsprechend Singles oder Paare, dann weniger. Also es aufs Jahr gerechnet eh jetzt nicht das große Ding, aber das wäre halt was gewesen, was allen Haushalten zugute gekommen wäre, weil alle Strom verbrauchen und da wir unsere Wirtschaft ja elektrifizieren wollen, Wärmepumpen, E-Autos etc., ist immer die Botschaft, wir machen Strom günstiger im Verhältnis zu fossilen, zu Wärmeträgern wie Öl oder Gas, da ein gutes Zeichen. Und entsprechend gibt es daran Kritik. Matthias Mirch hat jetzt immer so angedeutet, ja, wir haben jetzt das von der Regierung, das muss ja nochmal durch den Bundestag. Vielleicht wird da nochmal was gemacht. Aber gerade hier finde ich das Zeichen. Also für Verbraucher gibt es nichts, für Unternehmen, ja, kein Thema. Körperschaftssteuer runter, Superabschreibungen, nehmt alles. Stromsteuer bekommt ihr auch noch. Und das Einzige quasi, neben vielleicht einer Mehrwertsteuersenkung in der Gastro, wo Arme aber gar nichts von haben, weil sie eben nicht essen gehen können, weil sie es nicht leisten können. Das Einzige, was jetzt irgendwie wirklich ein bisschen was verändert hätte, das kommt nicht. Ist die Kritik gerechtfertigt?
Absolut, ja. Also hier ist Black Road wie so on brand, ne? Also nach dem Motto, wenn es um Unternehmen geht, machen wir es gerne. Und da ja auch noch nicht mal alle.
Ja.
Und was jetzt halt irgendwie so Verbraucher angeht, da eben nichts. Wenn man den Koalitionsvertrag anschaut, wir haben das Verschweigen der Zustimmung wirklich lang und breit, also bestimmt irgendwie so 5 Stunden lang gemacht, so in 2 Folgen, dann ist wirklich erstaunlich wenig für die einfache Bevölkerung da. Und das wäre jetzt mal etwas gewesen. Also das Geile ist ja, dass die CDU ja ganz viel über Energiepreise gesprochen hat. Die hat sich da die so viel gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Jetzt sollten sie liefern und merken dann so, und das ist ja auch so die hol mich aus dem Gefängnis Freikarte von Merz, dass eben alles immer unter Finanzierungsvorbehalt steht. So, und das an der einen Stelle kann ich finanzieren, an der anderen aber nicht. Oh, schade. So, ne? Also das ist schon auch das, wie gesagt, ne, es ist ein Skandal, so richtig laut wird es allerdings nicht. Jetzt hat Thorsten Frei heute früh im Interview gesagt, so er ist da grundsätzlich bereit, darüber nochmal zu reden und mal gucken und so. Und aus der CDU wird jetzt halt so eine neue Halbwahrheit verbreitet, die dann sagen, ja, wenn wir die Förderung für Wärmepumpen abschaffen, dann können wir uns das leisten und dann kriegen auch alle ihren Stromrabatt, was nicht stimmt, weil dort wird dann die Zahl, die für die gesamte energetische Sanierung im Gebäudebereich, diese Förderung, wird dann so getan, das sind irgendwie 16 Milliarden oder what, wird dann so getan, als ob das alle Wärmepumpen wären. Die Förderung liegt so bei 3 bis 4 Milliarden so. Dass wenn man diese ganze Förderung, angeblich 16 Milliarden, wo es ja viel weniger sind, aufgeben würde, dann könnte man sich das leisten. Also auch hier wird dann wieder was etabliert, damit wir Momentum bekommen, um dann weiterhin Energiewende oder in diesem Fall Wärmewende halt eben zurückzufahren. So, das ist eben das bekannte Muster.
Und ich habe auch andersrum gehört, dass ja gesagt wird, von Katharina Reiche zum Beispiel selbst, ja, aber wir entlasten ja zum Beispiel bei der Gasspeicherumlage, das werden ja Verbraucher auch merken, nur das sind natürlich andere Verbraucher, ne? Weil wenn du kein Gas verbrauchst, dann wirst du auch durch diese Umlage nicht entlastet. Und du hattest richtigerweise schon gesagt, dass eben nicht mal alle aus der Wirtschaft, nicht mal alle Unternehmen das bekommen sollen. Und da gibt es entsprechend auch Kritik. Schlag ins Kontor für den Mittelstand, hört man zum Beispiel vom Präsident des Handelsverbandes. Bricht die Bundesregierung jetzt ihr Versprechen, entstehen den Unternehmen Kosten in Millionenhöhe und. Also auch wieder diese Ungleichbehandlung unter verschiedenen Unternehmen. Und ich finde, nochmal auf diese Verbraucher zurück und auf das Lars Klingbeil gesagt hat, wir hören, ja, wir haben euch gehört, wir wollen jetzt euch Signale senden. Die Signale mit den Investitionen, die kommen nicht sofort an, weil bis die Schienen saniert sind, so saniert sind, dass die Leute das merken, dauert's Jahre. Bis die Brücken, die Straßen, die sonst was sind, dauert's Jahre. Wenn eine neue Kita gebaut wird, dann haben da vielleicht ein paar hundert Eltern was von, die das merken, aber das ist keine Botschaft, die rausgeht ans ganze Land und von der alle merken, es tut sich was. Das heißt, die Investitionen sind richtig, aber nicht geeignet, um schnell was zu verändern. Bei Verteidigungsinvestitionen schon dreimal nicht, weil ob die Panzer dann in der Garage stehen, ja, da kriegt ja auch keiner was von mit und alle haben die Hoffnung, dass sie ohnehin nie auf die Straßen müssen. Wo man aber was machen könnte, wären solche Entlastungen, die die Leute im Geldbeutel merken. Davon kommt aber nichts und das ist besonders bitter, weil, wenn man sich das mal anguckt, hat Deutschland ja nicht nur eine Krise in Sachen Export und Industrie, sondern auch der Konsumland, die Umsätze im Einzelhandel. Also was geben die Leute in den Innenstädten aus, in den Supermärkten aus, sind, wenn man die Inflation abzieht und das um Kalender und Saisons bereinigt, auf dem Niveau von 2019, 2020, unter dem Niveau, was wir 2021 hatten. Warum? Weil die Reallöhne noch immer auf dem Niveau von 2019 sind, die Leute also von ihren Bruttolöhnen nicht mehr kaufen können und gleichzeitig die Sozialabgaben gestiegen sind, also ist von den Bruttolöhnen sogar im Schnitt 1 Prozentpunkt weniger netto rauskommt. Kein Wunder, dass die Leute also nicht groß konsumieren. Dafür bräuchten sie Entlastungen. Das mit der Stromsteuer, diese 150 Euro oder was, die eine Familie dann gehabt hätte, die hätte jetzt keinen Konsumboom ausgelöst, ja. Aber wenn nicht mal das geht, diese 3 Milliarden dafür, dann sollte man sich auch nicht auf die Fahne schreiben, dass man eben jetzt Signale an die Leute sendet und dass da irgendwie große Entlastungen kommen. Und wenn nicht mal das Mindestlohnversprechen eingehalten wird, ja, auch da haben ja jetzt viele mit 15 Euro gerechnet und auch mal für die eigene Tasche überlegt, was das denn bedeuten könnte. So, und da sind jetzt eben 13,90 Euro eben auch ganz was anderes als diese 15 Euro, die versprochen waren. Und auch von den Krankenkassen gibt's übrigens dazu enorme Kritik. Die Kranken- und die Pflegeversicherung bekommen nämlich, obwohl sie leere Kassen haben, nicht zuletzt wegen Corona und Leistungen, die sie erbracht haben, die eigentlich ersetzt werden sollten, aber nie ersetzt wurden. Und auch unserem Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn, der denen gesagt hat, bitte zapft mal eure Reserven an und macht die mal leer. Die kriegen jetzt statt großer Zuschüsse nur zwei kleine Darlehen, jeweils im Jahr 25 und 26, 2,3 Milliarden für die Krankenkasse zum Beispiel. Und das sind völlig unzureichende Darlehen, die keine nachhaltige Stabilisierung der Finanzen von Kranken- und Pflegeversicherungen sicherstellen, kritisiert zum Beispiel Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende der AOK. Die Enttäuschung der Kassen, heißt es im Merkur-Artikel weiter, ist verständlich. Während der Verteidigungshaushalt von 52 Milliarden im Jahr 24 auf 152 Milliarden im Jahr 29 anwachsen soll, erhalten die Krankenkassen nur temporäre Darlehen. Der Gesundheitsetat schrumpft sogar von 16,7 auf 16,4 Milliarden Euro. Ohne ausreichende Bundeszuschüsse müssten Beitragszahler mit weiteren Erhöhungen rechnen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird bereits in diesem Jahr auf 2,5% steigen. In der Pflegeversicherung wurde zu Beginn des Jahres bereits auf 3,6% erhöht. Die GKV verzeichnete 24 ein Defizit von 3,7 Milliarden Euro. Das geplante Darlehen von 2,3 liegt also deutlich darunter. Die Rücklagen sind knapp, also die Drohung ist, es können weitere Sozialabgabenerhöhungen folgen und damit wieder netto weniger vom Brutto bleiben. Und gerade Sozialabgaben sind weil sie eben anders als die Einkommensteuer keinen progressiven Tarif haben, sondern für alle gleich sind. Etwas, was kleine und vor allem mittlere Einkommen deutlich stärker belastet im Verhältnis als die Einkommensteuer. Wenn man also hier das laufen lässt, ja, und nur irgendwelche Kommissionen gründet, die irgendwann mal irgendeine Lösung präsentieren sollen, dann werden die Leute ganz schnell merken, auf ihrem Lohnzettel, wo es schwarz auf weiß draufsteht, dass eben mehr von ihrem Bruttolohn abgeht und netto weniger rauskommt. Der Verweis auf Kommissionen ist hier nicht genug, oder?
Absolut nicht. Und es steht ja hier schon in der, also Kommission ist ja sowieso deren Ausweg für ganz viele wichtige Themen. Und wir wissen ja, wie solche Kommissionen sind. Die empfehlen da was, dann diskutiert man eine Woche drüber und dann verschwindet das dann wieder. Also so ist es ja leider häufig. Und hier dieser steht in der Überschrift, nur Darlehen statt nachhaltiger Hilfe. Genau, wenn man wollte, würde hier tatsächlich der Punkt sein für eine große Reform. Aber genau das kommt jetzt halt eben nicht, sondern das ist jetzt so Verschiebebahnhof nach hinten, so nach dem Motto, ah, wir machen mal die Augen zu, wir wissen, da ist was richtig Großes. Wir werden uns den Haushalt in 5-6 Jahren mal angucken. Da können wir uns zurückerinnern an das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, nämlich dieses, wenn man das laufen lässt, dann. So, und dieses, wenn man das laufen hört, lässt, dann, das haben wir in den letzten 15, 20 Jahren ja auch häufiger gehört. Irgendwann wird das knallen, so. Dann besteht der Haushalt nur noch aus 3 Teilen, der irgendwie so, keine Ahnung, Rüstung, Zinsen, Rente ist oder so. Und all die anderen Sachen muss man dann irgendwie schauen, wie man sich das dann alles privat finanziert, so. Also das ist, es passt zu dem, was wir am Anfang schon hatten, nachdem wir gesagt haben, so dieses Mal gucken, wie er dann da tatsächlich wirkt. Ja, so doll ist das hier nicht.
Wofür hingegen Geld da war, war der Investitionsbooster. Der besteht aus Superabschreibungen, Körperschaftssteuersenkung und neuen Abschreibungen für E-Autos. Das wurde auch im Bundestag verabschiedet. Das soll also kommen. Fand ich übrigens lustig, dass Matthias Mirsch eben im Interview gesagt hat, ja, Stromsteuer, da müssen wir ja gucken, wie wir es gegenfinanzieren. Wobei völlig klar ist, Gegenfinanzierung für diese Unternehmenssteuersenkungen, die übrigens dauerhaft sind, also für immer und vor allem 28, 29, 30, 31, 32, wenn der Körperschaftssteuersatz auch runtergeht, jedes Jahr mal 10 Milliarden dauerhaft mehr wegnehmen. Für die war dann Geld da. Vorher gab es allerdings, und das ist jetzt vielleicht noch die gute Nachricht, großen Streit dazu, weil Länder und Kommunen ja ein großer Teil von diesen Steuereinnahmen auch zusteht. Und wenn man den Steuersatz senkt oder Superabschreibungen einführt, also es weniger Steuereinnahmen gibt, nimmt der Bund damit Ländern und Kommunen viel Geld weg. Da gab es große Kritik. Da gab es am vergangenen Wochenende also ein Treffen zwischen Ländervertretern und der Bundesregierung, in dem besprochen wurde, wie das denn genau umgesetzt werden soll. Und dazu eine gute Nachricht. Der Bund übernimmt tatsächlich einen großen Teil dieser Steuerausfälle. Eine Kompensation hatten die Länder als Bedingung für die Zustimmung zum Investitionsbooster im Bundesrat gemacht, der ja dann zustimmen muss. Und zwar wird für die Kommunen werden die Steuerausfälle vollständig vom Bund erstattet, indem der Anteil, den die Kommunen von der Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer bekommen, das hochgeschraubt wird. Das ist immer so der einfachste Hebel, wenn man den Kommunen mehr Geld geben will. Das haben wir auch zum Beispiel bei erhöhten Flüchtlingskosten auch schon häufiger gehabt, dass das dann über die Umsatzsteuer kompensiert wird. Ein bewährtes Instrument. Und da muss man sagen, das ist sehr gut, denn die Kommunen sind finanziell am Anschlag. Denen Steuereinnahmen wegzunehmen auf der einen Seite und dann gleichzeitig aber von denen zu erwarten, dass sie eben investieren über das Sondervermögen, wo sie auch Teile dann von bekommen sollen, das hätte nicht zusammengepasst. Und gleichzeitig kriegen die Länder über zwei Programme jeweils 4 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Da haben sie ja 100 Milliarden, sind ja für Länder und Kommunen vorgesehen. Dieser Anteil wird jetzt auf 108 Milliarden Euro erhöht. Der Bund verzichtet also von den 300 Milliarden, die er selbst ausgeben kann, auf 8 Milliarden. damit die Länder das ausgeben können. Und die Länder wurden gleichzeitig aber befreit von ziemlich vielen bürokratischen Vorgaben, was diese 100 Milliarden Euro angeht. Also einmal wurde das ausgeweitet auch auf Sport- und Kulturangebote, die damit finanziert werden können. Und die Länder müssen beim Bund, bei Lars Klingbeil, also nicht groß irgendwie sich freigeben lassen, wofür das Geld ausgegeben wird, sondern haben einen Blankoscheck. Was ich allerdings ganz gut finde, denn also auch wenn damit Sporthallen gebaut werden zum Beispiel, ist das eine wichtige Investition und man sollte bei diesem Geld nicht immer jetzt so kleinkariert werden, um zu gucken, ob der letzte Cent auch richtig ausgegeben wird, sondern dann kann man es den Ländern und Kommunen damit auch mal vertrauen. Und wenn Länder das schlecht ausgeben, weil sie es für irgendwas benötigen, wo die Leute dann merken, ey, da tut sich ja gar nichts mit, gut, dann werden halt die entsprechenden Länderparlamente in Zukunft anders besetzt und dann gibt es die Quittung bei der Wahl. Und das reicht, glaube ich, als Disziplinierungsmaßnahme. Ja, nochmal zur Größenordnung, also die Einnahmeverluste für Bund, Länder und Kommunen wären insgesamt 48 Milliarden gewesen, wovon die Hälfte Länder und Kommunen betroffen hätte, also das ist so die Größenordnung, um die es geht und am 11. Juli soll das Ganze durch den Bundesrat. Siehst du das auch so, Übernahme der Steuerausfälle für Länder und Kommunen, eine gute Nachricht?
Ja, finde ich eine gute Nachricht. Ich finde auch grundsätzlich halt irgendwie, dass man da versucht halt, naja, ein bisschen was mit Geld zu bewegen, finde ich auch richtig. Diese ganzen Steuersenkungsgeschichten sehe ich halt eben entsprechend kritisch, weil es halt eben dafür jetzt, es ist ein Mythos nach dem Motto, weniger Steuern, dann wird mehr investiert und mehr Innovation und mehr Investitionen und so. Das ist ein Mythos, der widerlegt ist. Und Thilo hat darauf den Regierungssprecher auch mal der BBK angesprochen, der dann so gesagt hat, jetzt belästige mich nicht mit Fakten. Ja. Also das sind halt eben Geschenke für Renditen. So und wir werden ja sehen, was am Ende da wirklich jetzt bei rauskommt. Aber der Rest davon, das ist jetzt erstmal gut und ich finde es auch okay, weil das wird ja mal so schnell erzählt nach dem Motto, wir wissen ja genau, wie man umgeht, aber die Länder können das ja nicht und so, aber da steht ja auch ein Parlament, da stehen ja auch halt eine Institution dahinter und so weiter. Ich bin mir sicher, da wird es mit Sicherheit irgendwo was geben, wo was abfließt, wie das immer ist so, dass irgendwas auch mal fehlinvestiert wird, aber grundsätzlich finde ich das gut, dass man versucht da das zu vergeben und dass die dann eben auch selber schauen, wo macht es am meisten Sinn.
Eine gute Nachricht gibt's auch von der EU-Kommission. Die hat nämlich beschlossen, zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen zur Strompreissenkung zur Entlastung energieintensiver Unternehmen zu ermöglichen. Ergo den sogenannten Industriestrompreis, den Robert Habeck mal haben wollte, in die Welt gesetzt hat und den Schwarz-Rot jetzt sich im Koalitionsvertrag auch vorgenommen hatte. Da gab es die große Angst, dass also das Vorhaben an den Wettbewerbsregeln der EU scheitert. Klare Bedingung dafür ist allerdings, dass die Unternehmen sich auf eine Umstellung für klimafreundliche Produktion einlassen und entsprechend darin investieren. Es ist also ein Instrument, sagt die Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera, um den Klimaschutz voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Industrie weltweit wettbewerbsfähig bleibt. Ja. Bis zu 50% Nachlass auf den Großhandelsstrompreis soll so den Staaten ermöglicht werden. Allerdings höchstens für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs einer Firma. Der Preis darf durch die Subventionierung außerdem nicht unter 50 Euro pro Megawattstunde sinken. Der neue Rahmen ist darüber hinaus zeitlich befristet pro Unternehmen. Darf diese Subvention maximal für 3 Jahre gewährt werden. Wie blickst du auf diese Entscheidung?
Ich finde es grundsätzlich halt eine gute Sache und ich finde auch diese Rahmenbedingung gut, die da gewählt ist. Jetzt wird man eben sehen, ob das jetzt in der Praxis halt eben hält oder scheitert. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn wir über Energiewende sprechen, haben ganz viele die Erneuerbaren fest im Blick, das ist auch richtig so, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch 2 weitere E's, nämlich halt eben Effizienz und Einsparung. So, und in dem Moment, wenn du den Preiseffekt daraus hältst, so, dann ist dann eben fraglich, ob die anderen beiden E's oder generell alle 3 E's hinreichend bedient werden. Das heißt, ich verstehe, dass es das Instrument gibt, ich finde diese Rahmensetzung gut, da muss man eben schauen, wie es dann tatsächlich dann eben wirkt. Und gleichzeitig dürfen alle Akteure halt nicht anfangen, eben an alle 3 E's zu denken, wenn wir über Energiewende sprechen.
Ja, Kommen wir wieder zu etwas schlechteren Nachrichten, und zwar gehört zur Wahrheit über den Haushalt auch, dass Gelder für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer gestrichen werden. Außenminister Wadefuhl hat aber dann trotzdem gesagt, Deutschland würde sich an seine humanitären Verpflichtungen halten. In der Bundespressekonferenz wurde auf Nachfrage dazu Ähnliches gesagt. Naja, es würde ja weiterhin also von den Staaten dafür gesorgt, nur halt die Privaten, die zivile Seenotrettung würde jetzt nicht finanziert, trotzdem sei einem das ja besonders wichtig. Also es ging um ungefähr 1 Million Euro für 5 Organisationen, die das eben gewährleisten oder gewährleistet haben, und eben, ja, Zehntausende, weit über 100.000 sogar Geflüchtete aus den Meeren gerettet haben, insbesondere natürlich das Mittelmeer. Ja, was sagen wir dazu?
Das ist ein Signal in Richtung so, also erstmal A, wohltemperierte Grausamkeit, so, dass man sagt, man möchte ja hier, das wird ja immer so von diesen Pull-Faktoren gesprochen, und dass man damit halt irgendwie so Schlepper begünstigt und so weiter. Auch das ist eben hinreichend untersucht, dass das nicht stimmt. So, aber in dieser Politik der Härte, die ja wir uns hier zusammengewählt haben, passt das natürlich rein, dass man irgendwie diese, es ist ein lächerlich kleiner Betrag. Ja. Das könnten die sich locker leisten, locker. Aber hier will man explizit das genau nicht. Und auch da kann man wieder schauen, was wurde denn vorher vor den Koalitionsverhandlungen versprochen, was ist jetzt am Ende bei rausgekommen. Ja, also wir werden jetzt halt wieder bald regelmäßig halt irgendwie Tote haben, die dann angeschwemmt werden an die Strände, und können uns dann selber eben reingucken, was unsere westlichen Werte denn wert sind. So, ne, das ist crazy.
Also die Organisation CI kritisierte selbstverständlich diese Streichung. Wir füllen seit 10 Jahren die Lücke auf dem Mittelmeer, die eigentlich von europäischen Staaten und somit auch von Deutschland geschlossen werden müsste, so der Vorsitzende Gordon Isler. Nun könne es passieren, dass CI trotz Seenotfällen im Hafen bleiben müsse. Die Grünen kritisierten den Stopp ebenfalls. Das ist eine fatale Entscheidung von Union und SPD, sagte die Fraktionschefin Britta Hasselmann. Absehbar verschärft die Koalition damit die humanitäre Krise auf dem Mittelmeer und verursacht menschliches Leid. Die Streichungen für lebensrettende Maßnahmen auf dem Mittelmeer müssen zurückgenommen werden und die Förderung der zivilen Seenotrettung aus dem Haushalt fortgeführt werden. Seenotrettung sei kein Luxus, sondern humanitäre Pflicht, ergänzt außerdem die Grünen-Abgeordnete Jamila Schäfer. Und eine ähnlich bittere Kürzung haben wir auch an anderer Stelle, nämlich beim Thema Entwicklungshilfe. Auch hier sind Hilfsorganisationen entsetzt, dass jetzt Gewissheit ist, dass zum Beispiel die Entwicklungshilfe allein aus dem Ministerium für Entwicklungshilfe, dass die gekürzt wird um 1 Milliarde Euro auf dann 10,3 Milliarden. Das zweite Minus in Folge, nachdem schon vorher gekürzt wurde. 2022 gab es noch 13,8 Milliarden Euro, jetzt nur noch 10,3. Und diese Gelder aus dem Entwicklungshilfeministerium sind halt die wirkliche, muss man sagen, Entwicklungshilfe. Denn wenn man sich anguckt, wie viel weiß Deutschland an Entwicklungshilfe aus? Dann kommt man auf 30 Milliarden Euro, also mehr als diese 10. Da sind aber 10 Milliarden mit eingerechnet, die eigentlich gar keine richtige Entwicklungshilfe sind. Zum Beispiel die Ausgaben für die Aufnahme von Geflüchteten. Das ist zwar gut ausgegebenes Geld, hilft aber Entwicklungsländern nichts, weil de facto fließt ja kein Geld an die, sondern das ist Geld, um Asylbewerber zum Beispiel hier auszustatten, damit die sich das Nötigste leisten können, und die geben das Geld aus, indem sie beim Supermarkt günstige Lebensmittel kaufen, um über die Runden zu kommen, ja. Und außerdem werden auch noch, und das war mir vorher nicht bewusst, das fand ich richtig bizarr, wird als Entwicklungshilfe ausgewiesen, was die Bundesländer an Kosten für den Betrieb von Hochschulen haben, und zwar der Anteil, der auf Studenten aus diesen Entwicklungsländern zurückgeht. Also man rechnet aus, was kosten uns die Hochschulen, wie groß ist der Anteil an Studierenden aus Entwicklungsländern, und dann kommt man auf 2 Milliarden Euro, die man als Entwicklungshilfe ausgibt, um auch quasi auch damit hochzurechnen. Ja, de facto sehen wir weltweit quasi, dass Gelder gekürzt werden. Donald Trump natürlich am allerschärfsten, der 40 bis 60 Milliarden Euro aus diesem Pott rauszieht. Die Folgen sind verheerend. Da gab es auch ein spannendes Interview von Bill Gates dazu, der auch Friedrich Merz in einem offenen Brief persönlich dazu angeraten hat, als Deutschland eben auch Eigeninteressen daran hat, als Exportweltmeister, dass es andere, als andere Länder sich entwickeln, dass damit neue Handelspartner entstehen und dass im Gegenzug Armut, Elend, Hunger, keine Bildung von jungen Leuten, ja, kein sauberes Trinkwasser auf der Welt einfach dazu führt, dass das Elend grassiert und dass eben auch für Deutschland damit es eben mehr Geflüchtete geben kann, die an der Grenze dann zurückgewiesen werden müssen, EU-rechtswidrig von Dobrindt und der Bundespolizei und so weiter. Also man schießt sich da irgendwie auch ein Eigentor. Von den Kirchen gab es entsprechende Kritik, dass das eben auch ein Gebot sei, ja, Wohlstand zu teilen. Ja, und die haben das entsprechend auch kritisiert. Ja, wie blickst du auf das Feld Entwicklungshilfe? Vor allem vielleicht international, denn wir sehen ja, gerade der Rechtsruck nimmt das so ins Kreuzfeuer seines Kulturkampfes, ne?
Ja, das ist da für die ein ganz, ganz wichtige Plattform. Wenn wir das mal ganz kurz in den Rahmen stellen, haben wir natürlich A, eine historische und eine aktuelle Verantwortung, so. Also das wird eine Kategorie sein, in der man denkt. Dann dieses, in Richtung von den Mechaniken, die das Ganze dann eben auswirft. Also sprich, wenn wir erst die ganzen Länder ausbeuten, so, was sich da demokratische Regierungen stürzen, um dann da Potentaten hinzusetzen, damit wir dann schnelleren Zugang zu Ressourcen haben. Die Menschen dann im Elend dann irgendwann diese Länder fliehen. So, und dann haben wir genau diese Mechanik, von der du gerade eben erzählt
hast. Also westliche Firmen und westliche Banken sitzen da, machen Geschäfte und ziehen Gewinne und Zinsen und Dividenden daraus, ne? Also die Geldflüsse, die zurückkommen aus Entwicklungsländern an westliche entwickelte Staaten, sind halt viel, viel größer als diese Entwicklungshilfeströme.
Eben, und dann könnte man auch halt diesen Punkt sehen von, was wird Soft Power, ne? Also Hard Power ist Militär, Soft Power ist genau dieser Teil, unter anderem eben Kultur und so weiter. Oder eben auch das, was Bill Gates sagt, was halt eben auch schon wieder so ein bisschen pervertiert ist, weil es halt diese ganzen anderen Aspekte so ein bisschen beiseite stellt, nach dem Motto, ja, hier ist für die Möglichkeit, halt irgendwie neue Märkte zu schaffen und so weiter. An all diese Sachen kann man natürlich dann irgendwie denken und in diese Kategorien da einziehen. Wir können aber noch mal auch mal schauen, was macht China denn da seit 15 Jahren? Oder Russland seit 10? So, ne? Also wir lassen, also der Grund, warum heute China halt irgendwie sagen kann, seltene Erden, da können wir jetzt mal gucken, ob wir die auch noch mit euch teilen oder nicht, hängt halt eben auch damit zusammen, dass sie sich dort eben auch eine ganze Menge Ressourcen halt eben gesichert haben. So, also dass wir können in diese verschiedenen Kategorien denken. Und wenn ich jetzt nur Friedrich Merz bin, so, dann habe ich wahrscheinlich nur diese Wirtschaftsdenke da vor Augen und sehe jetzt, ich habe hier Y Geld, was ich hier reinstecke und habe aber keine X, die mehr zurückkommen. Das wäre hier eine strategische Chance, ne, dass man eben sagt, okay, wir stellen hier halt irgendwie dem neuen Hegemon etwas entgegen, indem wir uns dem da auch vielleicht auch mit einem anderen Hintergrund da irgendwie investieren. Also es gäbe so viele Gründe, so viele menschliche Gründe und auch so viele ökonomische Gründe, das zu tun, neben dem von Verantwortung und so weiter. So. Aber man sagt dann irgendwie so, naja, Südhalbkugel ist halt im Zweifel irgendwie der Feind oder die uns nur kosten und so weiter. So. Also da lieber das jetzt mal runterfahren. Und das hat man in den Staaten ja auch geschafft. So, ne? Da ist es halt eben rassistisch konnotiert. Hier ist das eher so, oh, Haushalt und dies, das und so. Aber das ist schon tatsächlich speziell. Alle 4 Sekunden verhungert ein Mensch. So, also nicht irgendwie Alterkrankheit oder Krieg oder so, einfach nur Hunger. Wir waren auf dem Weg, das waren ja auch diese Millenniumsziele und dann später diese GDPs und so, dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie abschaffen. Um globalen Hunger zu bekämpfen, bräuchte man gar nicht so viel. So, aber wir entscheiden uns dagegen. Und das ist genau dieser Trend, der solche Sachen auch mit fortsetzt.
Weil du Deutschlands Verantwortung auch eben angesprochen hast, in der Presse war jetzt immer zu lesen, dieser Kontext, naja, das ist jetzt das erste Mal seit 5 Jahren dann, dass Deutschland seine UN-Quote da nicht erreicht, also 0,7% der Wirtschaftsleistung auszugeben für Entwicklungshilfe ist ein Ziel, das hat man sich bei den Vereinten Nationen geeinigt. Die 5 Jahre zurückzugehen, sind allerdings ein Irrtum, denn das Ziel gibt es seit 1970 und wenn man da mal rauszoomt, dann hat Deutschland in diesen 55 Jahren, die es dieses Ziel gibt, das gerade mal 5-mal eingehalten. Jetzt zu sagen, ja gut, ein Jahr aus den letzten 5 Jahren halten wir das nicht ein, ist also der völlig falsche Bezug. Damit stellt man das in einen Rahmen, den was viel besser aussieht. Und außerdem halten wir das nur ein wegen der Ukraine-Krise. Also die Ausgaben für Geflüchtete sind wegen der Ukraine-Krise gestiegen. Deswegen hat man, wenn man die Kosten dazu rechnet, hat man eben diese Quote mal gerade eingehalten. Und das andere Jahr neben den Jahren zuletzt war übrigens 2015. Ja. 2015, Bürgerkrieg, Syrien, ja, deutlicher Anstieg an Geflüchteten, die hier angekommen sind, aufgenommen wurden, deutlicher Anstieg entsprechend an Kosten für die Aufnahme und damit hat man dann diese Quote erreicht. Deutschland ist aber nicht Musterknabe in der Entwicklungshilfe. Andere Länder wie Norwegen, wie Dänemark, wie Luxemburg geben im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung eben schon seit 40, 50 Jahren mehr als 0,7% aus, dauerhaft, kontinuierlich. Deutschland hat mehr als der Hälfte der Zeit nicht mal 0,4 oder 0,5 geschafft. Also das muss man sich mal klar machen. Deutschland ist in dem Zusammenhang nicht der Musterknabe. Und diese Kürzungen sind also jetzt nicht eine einmalige Ausnahme von 5 Jahren und sonst sind wir doch so super toll, sondern ein Zurück zu schlechten alten Zeiten.
SDGs meinte ich gerade eben, sorry, bevor jetzt hier irgendjemand nachher wieder verwirrt ist, genau. Mhm.
Dann hat der Bundestag in dieser Woche noch eine andere Entscheidung getroffen, und zwar den Familiennachzug für Geflüchtete ausgesetzt. Es stimmten dafür CDU, SPD und AfD, wie es erwartbar war. Linke und Grüne waren dagegen. Es geht um 12.000 Menschen, die jetzt weniger pro Jahr ein Visum bekommen, um nach Deutschland zu kommen. Es ging um Menschen, um Familienmitglieder, enge Familienangehörige, also die Mutter, das Kind zum Beispiel, ja, die typischerweise ein syrischer oder afghanischer Flüchtling, der hier angekommen ist, subsidiären Schutz zugesprochen bekommen hat, bei dem aber absehbar ist, weil eben in Afghanistan die Taliban regieren, dass er nicht zurück kann, dass eben die engsten Familienangehörigen nachkommen können, in einem geordneten Prinzip, sicherheitsüberprüft mit diesem Kontingent, ja. Das wird jetzt beendet und damit eine der letzten legalen Fluchtrouten nach Deutschland, muss man mal sagen, geschlossen. Denn die engen Familienangehörigen, wenn sie jetzt nachkommen wollen, werden ja auf die in Anführungszeichen illegalen Wege getrieben. Man ist sich einig, dass das schlecht ist. Kirchen haben das kritisiert, die Kriminologen haben das kritisiert, weil sie sagen, Isolation, getrennt sein von der Familie, erschwert Integration und erhöht eben die Wahrscheinlichkeit für Straffälligkeit und Kriminalität. Die Integrationsforscher, ja, und Integrationsarbeiter kritisieren das natürlich auch, weil wenn ich mir Sorgen machen muss, was passiert mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, mit meiner Mutter, mit, keine Ahnung, anderen engen Familienangehörigen, dann habe ich natürlich keinen Kopf dafür, eine neue Sprache zu lernen, mich auf neue Kultur einzulassen, mich um einen Job zu kümmern. Das erschwert die Integration, hat ganz viele Folgekosten. Ist aber auch wieder ein Signal einfach nur, ne? Wie diese weniger Gelder bei der Seenotrettung, bei der Entwicklungshilfe. Wir sehen hier Rechtsruckpolitik mit Symbolmaßnahmen, die ausdrücken sollten, Grenzen dicht, wir kümmern uns um uns.
Ja, die Grausamkeit von heute in dieser Politik ist die Gewalt von morgen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie direkt eine Mechanik ist und so, aber das ist halt irgendwie, das ist grausame Symbolpolitik halt irgendwie, ohne dass es dafür jetzt irgendwie einen zwingenden Grund gäbe. Gerade bei den Ortskräften ist es ja ein besonderer Teil. Die haben da irgendwie über Jahre die Bundeswehr, also deutsche Interessen geholfen, auf das Risiko hin, so, und auch das Versprechen hin, jawohl, wir schützen euch und eure Lieben. Und jetzt werden sie in den Stich gelassen. Also, ja, also, fällt einem nichts mehr zu ein, außer halt eben das, was wir schon wissen, wie diese Politik halt zu verorten ist.
Kritik gibt es daran natürlich auch von den entsprechenden Organisationen. Pro Asyl will zum Beispiel juristisch dagegen vorgehen, weil das Argument ist, dass es eben ein Rückwirkungsverbot gibt. Es gibt jetzt ganz viele Menschen, die anhand dieser Visa damit geplant haben, an Stellen geflüchtet sind, wo sie gehofft haben, über Behörden kommunizieren zu können und dann damit nach Deutschland zu kommen. denen wird jetzt entsprechend das verwehrt. Schauen wir mal, wie das juristisch weitergeht. Dann gibt's noch eine Botschaft vom Tag der Industrie. Wir hatten es eben schon mal angekratzt. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat beim BDI angekündigt, dass man ja in Sachen Klimaziele mehr Flexibilität haben sollte. Und so ganz leicht dann immer darauf hingewiesen, ja, also Deutschland hat ja 2045 als Ziel für Klimaneutralität international und die EU ist ja eher 2050. Deutschland solle sich doch lieber in diese größeren, also an die, zum Beispiel das europäische Ziel an das europäische Ziel wenden und damit de facto das Klimaziel 45 aufgeben. Das kommt, finde ich, sehr früh. Ich habe gedacht, sie lässt sich damit ein bisschen mehr Zeit, aber auch ihre Signale und Botschaften, ja, Gas hoch und zwar reine Gaskraftwerke und Klimaziele in Frage stellen, das kam jetzt recht schnell, ne?
Ja, also das hatte ja auch Lindner im Wahlkampf schon mal so ein bisschen angeteasert. Das versuchen ja alle so ein bisschen. Das ist alles noch so testing the water. Das ist noch keine wirkliche jetzt Forderung, wir müssen so, sondern das ist jetzt eben das Austesten. Und dort findet sie natürlich Leute, die da auch brav für klatschen. Das Problem ist ja eben, das ist ja nicht so, als ob wir uns hier irgendwie selber das irgendwie ausgedacht haben, weil wir gedacht haben, wir wollen das unbedingt, wir wollen ja Musterschüler sein. Das ist Bayern. So, bei Bayern hat er gesagt, sie wollen 2040 klimaneutral sein, tun aber de facto nichts, jetzt haben sie es wieder eingefangen. Nein, sondern das sind ja internationale Verträge. Man hat sich genau überlegt, wie können wir denn das irgendwie schaffen, in Richtung Paris zu kommen, so. Da muss sich erstmal jeder ein Ziel setzen, so. Und Deutschland hat sich das eben bei 2045 gesetzt und es gibt ja nur noch Urteile dazu und so. Also es ist jetzt nicht so, als ob man sich das einfach ausgedacht hätte. Mhm. Sie als ehemalige Gaslobbyistin sagt dann halt, das wäre irgendwie schön, wenn wir uns hier irgendwie mehr Zeit ließen und so weiter. Was dann bedeuten würde, dass halt irgendwie, naja, wenn man das jetzt mal irgendwie durchrechnet, dann müssten halt irgendwie die ganze Menge in der EU noch viel, viel früher das irgendwie machen sollen. Also ja. Das würde das Ganze halt irgendwie auf den Kopf stellen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie groß auch wir erneut wieder Legacy Carbon, wie groß unsere historische Verantwortung da ohnehin ist. Ne? Also der größere Teil der Klimakrise, die wir heute haben, ist ja aus Emissionen von früher. Die kommen halt irgendwie zu einem großen Teil halt eben auch von uns. Dabei unterlässt sie dann irgendwie auch den Punkt, dass natürlich so Energiewende, Wärmewende und dergleichen, da steckt ja auch eine ganze Menge so Technologiepunkte mit drin. Also für Deutschland ist das eine Wachstums- und Zukunftschance, die ja mehrere CDU-Minister und politischen Akteure über die letzten Jahrzehnte immer wieder versucht haben, erfolgreich leider zu verhindern oder zu sabotieren. Sie ist jetzt halt eben Fortsetzung dieser Traditionslinie. Deswegen sagt sie auch, wir müssen Klimaschutz so organisieren, dass man damit Geld verdienen kann. Sie sagt dann auch so, Erneuerbare, da muss man mal gucken und so. Ne? Also sie sendet ganz genau diese Signale nach dem Motto, ihr wisst genau, wo ich stehe und wo ich hin will. Und mit Klimaschutz und so weiter, das ist durch. 2045 wird sie auch noch leben. Also ich glaube, viele von denen haben noch nicht verstanden, wie schlimm diese Situation wird. Und wenn du heute aufschlägst, irgendeine beliebige Zeitung, dann hast du irgendwas mit von wegen Dürresommer, oh Gott, die Ernte, wir müssen jetzt irgendwie gießen und ah, meine Güte und so.
Ja, ich kann ja mit hier genau. Zum Beispiel für genau. Deutschland gerade, Städte- und Gemeindebund, spricht sich plötzlich für Bewässerungsverbote aus, weil Dürre und Hitze. Wir haben noch Bloomberg, kann man mal international gucken, ja. US Spending on Climate Damage nears 1 trillion per year. Also diese Hiobsbotschaften, genau, die haben wir.
Ja, es tritt jetzt schon ein. Und das ist wichtig, halt in den Sucher zu holen. Und da versagt der Journalismus so eklatant, dass man rasend werden könnte. Man muss die Sachen nebeneinander setzen. Wir sehen einerseits zahlt man in den USA inzwischen 1 Billion nur für die Schäden der Klimakrise von heute. Noch nicht mal, wenn es richtig durchschlägt. So, und auf der anderen Seite haben wir eine Energieministerin, die sagt so, na, wegen Klimaschutz, das können wir ruhig mal runterfahren. Gleichzeitig sehen wir, dass wir halt eben so eine Agenda fossiler Kontinuitäten haben, wo wir jetzt mehr Gaskraftwerke bauen und so weiter und Gas halt irgendwie jetzt subventionieren wollen und dergleichen. So, das ist irre.
Ja.
Das ist wirklich hasardeursmäßige Politik. Und würde man das zusammen denken, würde man das nebeneinander legen, dann glaube ich, wäre auch eine andere Stimmung hier. Dann würden auch mehr Leute merken, huch, das geht jetzt um mich. Weil es geht ja nicht mal, dass meine Blümchen verdorren, sondern es geht halt irgendwie darum, dass dann der Spargel irgendwann nicht so viel kostet, weil dann die Leute halt vernünftiges, armutsfestes Geld verdienen, sondern ganz einfach, weil er gar nicht mehr aus dem Boden kommt. Ja, oder halt irgendwie nur noch im Gewächshaus oder keine Ahnung. So, also was ich sagen will, ist halt die Auswirkung davon, dass 2/3 aller Unternehmen in der EU heute schon die Auswirkung des Klimawandels spüren. Das haben wir schon mehrfach hochgehalten hier, diesen Artikel. Das ist ja die Realität. So, und sie macht Politik daran vorbei. So, und das muss halt in die Mitte der Debatte.
Ja, allemal. Dann gab es noch den NATO-Gipfel, auf dem beschlossen wurde einiges, aber das Wichtigste und Größte und Prominenteste ist natürlich dieses Ziel, dass ab 2035 jedes Mitglied jährlich 5% des Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung und Sicherheit investieren soll. Spanien war das einzige Land, was dagegen war. Davon sollen 3,5% in die Kernbereiche Verteidigung, Truppen, Waffen etc. gehen. Weitere 1,5% sollen in erweiterte sicherheitsrelevante Investitionen fließen. Dazu gehört die Anpassung von Straßen und Brücken für Militärfahrzeuge, Cybersicherheit und den Schutz von Energiepipelines. Also erst 2035, dann aber 3,5% für Verteidigung. Das bedeutet einen deutlichen Aufwuchs, denn viele Länder haben nicht mal die 2%, die bisher als Ziel waren, und zwar für alles und hoch und schön gerechnet, erreicht. Jetzt sollen es 3,5 werden, plus 1,5% on top. Da gibt es allerdings bei diesen 1,5% on top schon einige Bilanztricks, auf die die Länder sich vorbereiten. Frank Hornig von der vom Spiegel hatte schon darüber berichtet, dass also Dämme, die jetzt irgendwie schon und Deiche, die irgendwie gebaut werden sollen, dann damit zugerechnet werden etc. Wenn das also solche Investitionen in auch zivile Infrastruktur, Deiche, Dämme, Straßen, Brücken und so weiter befördert, da kann man daran ja Gutes finden. Ansonsten bedeuten die 3,5% aber gerade für, wenn man auf die EU-Länder blickt, also deutlich weniger Geld für anderes, weil es eben diese strengen Schuldenregeln gibt. Man muss also auf EU-Ebene, und das folgt jetzt eigentlich daraus, wie Deutschland das eigentlich auch schon gemacht hat, eine Ausnahme von diesen Verteidigungsausgaben für diese europäischen Schuldenregeln auch schaffen, und zwar verstetigen bis 35 und ab 35. Was sagst du zu diesem NATO-Beschluss?
Ja, die Generation nach uns wird sich irgendwann schön bedanken. Also die Boomer selber, die können dann sagen, ja, ich habe ein gutes Leben gelebt, hier hast du deine Erbschaft, und die Erbschaft besteht aus einer riesen Armee und einem brennenden Planeten. Also gegen wen sollen wir denn alles kämpfen? So, ne? Also wenn wir das jetzt runterrechnen auf, wir reden hier 5% von BIP, und wenn wir das auf Haushalt übertragen, dann reden wir über 200 Milliarden, wenn wir jetzt das irgendwie tatsächlich alles ernst nehmen würden. So, ne? Ich kann die Machtmechanik dahinter verstehen, und ich kann auch verstehen, dass da Interessen sind und so. Aber es ist halt irgendwie so, ja, es ist halt eine komplette Verschiebung der Realitäten an dem, was die Bevölkerung will, vorbei.
Und alle machen das, was Donald Trump will, ne?
Genau.
Also
genau.
So ein Kind, so eine Kindermeinung diktiert da irgendwie was, also die.
Er lässt sich jetzt unironisch Daddy nennen. So, ne, also patriarchaler geht's ja gar nichts, und wenn du jetzt nicht spurst, dann gibst du einen Satz an die Ohren oder was, so, ne, und diese fluiden Bündnisse hier, wenn da Interessen sind, wird hier bombardiert und so, dieser Teil von Werte geleitet und Sicherheitsordnung und so weiter, das zerlegt sich gerade von unseren Augen, und jeder rennt jetzt gerade los, sich so schwer zu bewaffnen, wie er kann, auf Kosten dem, was die Gesellschaft ausmacht. So, ne? Also während wir hier unsere Kitas und Schulen und so weiter kaputt gehen lassen, Sozialsysteme löchrig werden und so weiter, können wir doch zumindest stolz sein, dass wir tolle Panzer haben. So, also ich bin gespannt, wie das in 3 oder 5 Jahren aussieht, so wie das dann da noch irgendwie weitergehen soll. Ich verstehe schon die Schwierigkeit der sozialen Sicherheitslage, so, ne? Und ich verstehe auch, dass da jetzt irgendwie so eine Mechanik vorherrscht, von wegen, da müsste man jetzt was machen, so. Aber gleichzeitig dann irgendwie so alles andere abzubauen. So, ne? Und dann irgendwie.
Und so einen drastischen Anstieg, ne? Das ist ja mehr als eine Verdopplung.
Ja, und man kann sich ja nachher die Haushaltsziele angucken, ne? Also wenn es da mal wirklich jetzt so käme, man würde das jetzt alles ernst nehmen, dann haben wir von einem Haushalt, der irgendwie bei 450 Milliarden liegt, 200 Milliarden für Bundeswehr. So, und dann hast du noch Pensionszusagen, die dann ja auch sind, für die Leute, die Berufssoldaten sind und so weiter, so Personalkosten. Dann hast du noch Rente und Zinsen, so, und dann vielleicht noch ein bisschen was von dem Rest, das da ist, so. Also, wird spannend, so, nicht? Das ist also, als ob wir wissen doch, dass das größte Problem ist. Das größte Problem ist an einer ganz anderen Stelle und beschäftigt sich halt irgendwie so mit Klima- und sozialer Krise weltweit. Wir bauen jetzt Panzer. So, wenn also irgendwann die Geflüchteten, weil sie zum Beispiel auch keine Entwicklungshilfe bekommen haben und so weiter, dann an die Gestade der Festung Europa haben, branden so, dann begrüßen wir sie mit Panzern und so. Ne? Also es ist komplett irre, weil wenn man das jetzt nur von außen betrachtet, ich versuche jetzt mal so 3 Schritte zurückzugehen und so tun, als würde ich nicht zu dieser Generation gehören, da würde ich sagen, sag mal, seid ihr alle irre? Was ist los? Wir wissen genau, was wir tun müssen und machen nichts davon, aber genau das Gegenteil. Wir investieren in Gewalt. So, das ist halt irgendwie, ja, interessant.
Um das nochmal auch in eine Zahl zu gießen, hätten alle Staaten im vergangenen Jahr 3,5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufgewendet, also NATO-Staaten, wären wir auf 1,75 Billionen Dollar gekommen. Ja, eine extrem große Zahl. Spanien hat nicht zugestimmt, weil die gesagt haben, wir geben 2,1% unseres BIPs dafür aus und können damit alles das erfüllen, was ihr NATO von uns wollt. Also lasst uns über die konkreten Aufgaben sprechen, nicht über irgendwelche Zahlen, ja, weil es kommt ja auf die Aufgaben an.
Genau.
Die haben entsprechend zwar der Gipfelerklärung zugestimmt, aber sich verweigert, die Ausgaben entsprechend zu erhöhen. Dafür gibt es Ärger mit Donald Trump, der hat dafür gesagt, naja, dann werden sie doppelt so hohe Zölle an die USA zahlen müssen. Also die Rache quasi dafür, dass sie nicht einfach mit ihm, Donald Trump, spuren.
Ja.
Du hattest gerade schon ein bisschen angeschnitten, neues Kriegs- und Krisenfeld, Thema Iran und Israel, hat sich in den letzten Tagen ja Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt gehabt durch diese Waffenpause, die verhandelt wurde. Der Ölpreis, über den wurde in der Zeit viel berichtet und warum der in Deutschland nicht so stark gestiegen ist. Es ging zwar was hoch, aber warum nicht so dolle? Das liegt daran, dass Iran das Öl vor allem an China und auf den asiatischen Markt bringt und auch insgesamt längst nicht mehr so der Big Player in Sachen Öl ist, wie das vielleicht in der Vergangenheit mal war. Deswegen waren die Anstiege knapp. Was allerdings was verändert hätte, wäre, wenn, und das hatte das iranische Parlament ja sogar schon verabschiedet, die Straße von Hormuz, also diese Meeresenge da, geschlossen werden würde, wenn sie das blockiert hätten. Denn durch dieses Nadelöhr fließen eben auch Öllieferungen von anderen großen Ländern. Und dann hätte es wahrscheinlich einen sehr großen Schock gegeben beim Ölpreis. Das flattert natürlich noch so ein bisschen im Raum, im Hintergrund als Gefahr, ist aber erstmal jetzt so vom Tisch. Wir müssen aber ganz kurz sprechen über Jens Spahn, zurück nach Deutschland. Und zwar hat er sich ja mittlerweile dem Haushaltsausschuss gestellt und den Fragen. Allerdings, und der Bericht ist auch an das Parlament gegeben und ja mittlerweile auch geleakt und veröffentlicht worden. Allerdings sind 40 Seiten davon komplett geschwärzt und es kam eben auch raus, dass teilweise Sätze einfach komplett gestrichen wurden vom Bundesgesundheitsministerium, ohne das kenntlich zu machen. Ja, also auch relevante Sätze. Dazu gab die neue Gesundheitsministerin einen Blankocheck dazu geschrieben und eine eigene Einschätzung, indem sie quasi das Gutachten legitimiert. Dabei ist zum Beispiel rausgekommen aber noch aus dem Bericht, der dann veröffentlicht wurde, dass Jens Spahn eben auch beim Spediteur Fiege aus seinem Nachbarwahlkreis, deren Vertreter im CDU-Wirtschaftsrat sitzen, da ja auch auf Schadensersatzansprüche verzichtet hat, weil Fiege war überfordert. Die Unternehmensberatung EY, die Spahn reingeholt hatte, die hatten eine ewig lange Mängelliste gegenüber Fiege. Die haben sogar im Gesundheitsministerium gesagt, ey, lasst uns mal lieber Schadensersatzsprüche geltend machen. Darauf wurde verzichtet. Warum? Politische Entscheidung. Man kann nur dran fühlen, dass Spahn halt eben kein öffentliches Verfahren wollte gegen ein Unternehmen, das aus seinem Netzwerk bevorteilt hat. Es ist also nicht nur so, dass er zu viele Masken zu zu teuren Preisen eingekauft hat, sondern auch, oder einen Logistiker ohne Ausschreibung gegen Hinweise, Meinungen aus Innenministerium, aus seinem eigenen Ministerium und aus seinem Nachbarwahlkreis dann das vergeben hat, sondern auch, dass er Gelder, die dem Bund eigentlich wiederum andersrum zustünden, die nicht zurückgeholt hat. Problem, Untersuchungsausschuss können Linke und Grüne nicht ohne Stimmen der AfD, denn denen fehlen 9 Stimmen, wenn sie das ohne die AfD machen wollen. Es bräuchte also 9 Hinterbänkler von der SPD, die sagen, unser Gewissen und unser freies Mandat geht über den Koalitionszwang. Ja, sollte man, glaube ich, nicht mit rechnen, dass das passiert. Wäre aber eigentlich wünschenswert, ne?
Ja, absolut. Also so sieht Untreue aus, ne? Und das ist ja auch eine, das ist ja ein Skandal der CDU. Das ist ja nicht nur Jens Spahn. Also er baut Scheiße, also richtig massiv so, also bis hin zu, wo man schon beinahe sagen muss, ist denn vielleicht doch nicht der Ruch der Korruption. Dann verhindert Glöckner da halt irgendwie dieses, wo es dann irgendwie so eine, glaube ich, parlamentarische Aussprache dazu gab oder so. Auf jeden Fall hat sie versucht, da das Verfahren.
Ja, so eine Sondersitzung hat sie nicht genehmigt. Genau, ja.
Genau. Dann haben wir dann die Gesundheitsministerin, auch CDU, die hier einen offiziellen Bericht manipuliert, indem sie Sätze rausnimmt, so, und dann gleichzeitig noch sagt, oh, ist alles okay, meine Einschätzung ist gut und so, so, und am Ende ist dann die Aufarbeitung davon, was genau, also jeder, der von irgendwie, oh, wir müssen auf die politische Kultur und Demokratie und Checks and Balances und so, das hier zeigt, es funktioniert nicht. So, also das ist ja, also wenn man jetzt Wasser auf die Mühlen der AfD kippen will, muss man nur so weitermachen. Weil die sind gegen das System. Und hier sehen Sie, da war der Jens Spahn, der hat missgebaut, möglicherweise sich bereichert, so, und alle machen mit. So, und dann ist er noch Fraktionsvorsitzender. So, ja. Also nach dem Motto, wenn du Milliarden verbrennst, dann wirst du hier direkt auf einen der höchsten politischen Ämter hochbefördert.
Sprungbrett zur Kanzlerkandidatur in der Union.
Genau, und wenn du einen Pfandbon für 1,38 Euro irgendwie veruntreust, aus Versehen, weil du es vielleicht nicht besser weißt oder so, ja, dann wirst du gefeuert. So, also wie genau funktioniert das? Also selbst das ist ja auch schlechtes Management. Also Merz, der sich so tut, ja, ich bin der Businessman, was er nicht ist, so, und ich bin jetzt hier Chef, was er nicht ist, so, und tut dann immer so, als wäre hier der große Alleinentscheider. Ja, Alter, hier wäre mal Führung gefragt, so, weil das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, so könnte er auch einen innenpolitischen Konkurrenten entsorgen. Ne? Also den müsste man hier achsen bei der ganzen Lage, die wir jetzt heute wissen. Ganz genau wissen wir es ja leider nicht, weil sie hier oben. Das ist halt ein Trauerspiel.
Also strategisch, glaube ich, ist es gerade bei Jens Spahn aus Sicht von SPD, Grünen und Linken noch wichtiger, ihn jetzt dafür zur Rechenschaft zu ziehen, denn Jens Spahn ist derjenige in der Union, der sich zur Mission gemacht hat, die Union nach rechts zu rücken, und ist einer der wenigen, dem man wohl am ehesten zutraut, wenn es aus Machtkalkül eben notwendig ist, auch mit der AfD zu koalieren.
Sofort,
ja. Und der andersrum, ja, also zum Beispiel Robert Habeck einen Untersuchungsausschuss zu diesem Atomausstieg aufgeschwätzt hat und da geraunt hat bis zum geht nicht mehr, ohne Ergebnis am Ende, ohne handfeste Belege und Beweise. Und hier hat man sehr viele handfeste Belege und Beweise. Wir haben die 2,3 Milliarden Euro Schadensersatz von Unternehmen. Ja, wir haben diesen Bericht. Wir haben, dass Jens Spahn mit Andrea Tandler telefoniert hat, um dann von ihr sich überzeugen zu lassen, bei den Schweizer Jungmillionären von Emix zu bestellen, obwohl er schon längst überflutet wurde, zu teureren Preisen. Und dass Tandler dafür 30 bis 50 Millionen Euro an Provisionen bekommen hat, die sie nicht vernünftig versteuert hat. Da haben wir Gerichtsurteile zu. Da gibt's auch ein Verfahren. Da gibt's ganz viel schwarz auf weiß. Übrigens, wäre ja schön, wenn es noch mehr schwarz auf weiß gäbe, wenn Jens Spahn nicht per WhatsApp kommuniziert hätte oder über seinen eigenen Bundestags-Account statt über den Ministeriums-Account. Also da sollte man ihn, glaube ich, nicht davon kommen lassen. Und hier geht es auch ganz viel um Vertrauen in Prozesse. Also Krise kann auch geil sein, war ja dieser Finn-Kliman-Skandal damals. Was hat der für Wellen geschlagen? Dagegen war der, waren aber die Summen und die Auswirkungen, die jetzt Jens Spahn zu verantworten hatte, nichts. Und auch wenn es nicht um persönliche Bereicherung geht, ne, ist ja noch nicht der Vorwurf, dass Jens Spahn selbst damit sich was in die Tasche gesteckt hat, aber sein Netzwerk zu bevorteilen, solche hohen Kosten zu erzeugen, da muss man hinterher. Und man müsste sich mal vorstellen, wie die Union auf dem Zaun wäre, wenn der Gesundheitsminister jetzt einer von den Grünen wäre.
Da darf es ja nicht mal der Trauzeuge gewesen sein.
Ja,
ich glaube tatsächlich, also was ich neulich gelesen habe, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie viel da dran ist, wäre schön, wenn man das aufklären würde, dass aber irgendwie sein Mann beteiligt war an irgendeiner Firma, die dann irgendwie auch damit irgendwie zu tun hat. Also es ist einfach ein Riesen, also es wird immer schlimmer.
Es wurden Masken bestellt.
Je mehr man reinguckt, Daniel desto schlimmer wird das. Und also das ist also diese komplette Starre, sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen, also das bewusst ja mit zu vertuschen. So, und dann auf so vielen Ebenen. Das ist, das ist an sich für mich der systemische Skandal, über den auch nicht wirklich so doll gesprochen wird.
Dann gab es noch eine neue Studie zum Thema Bürgergeld von Sanktionsfrei. Die haben 1000 Bürgergeldbezieher mal gefragt, wie die denn über die Bürgergelddebatte nachdenken und wie sie das wahrnehmen und wie sie eigentlich mit dem Bürgergeldsatz mit der Höhe so klarkommen. Da gibt es erschreckende Befunde. Zum Beispiel sagen nur 12% der Befragten, dass sie sich der Gesellschaft zugehörig fühlen. Nur 16% geben an, dass das Jobcenter sie individuell fördert. Mehr als die Hälfte der Eltern verzichtet auf Essen, damit die Kinder genug haben. Ein Drittel verzichtet auf Essen, um selbst Geld für andere notwendige Ausgaben zu haben. Das sind nur einige der wenigen wichtigen Zahlen aus dieser Umfrage. Besonders brisant fand ich auch, dass nur die Hälfte der Befragten glaubt, einen Job finden zu können, der die aus dem kompletten Bürgergeldbezug rausholt. Also offensichtlich ist die Betreuung nicht so, wie immer so getan wird. Die Not größer, als das in der Öffentlichkeit gesehen wird. Die Ausgrenzung größer, also auch 80% sagen, sie haben das Gefühl, dass die Politik keine Ahnung von deren Lebensrealität hat. Und Angst, wenn sie hören, wie über sie gesprochen wird. Ich würde mir dazu mal eine Talkshow wünschen. Wir hatten jetzt 127.000 Talkshows dazu, in denen Politiker mit fünfstelligen Monatsgeldern gesagt haben, wie blöd denn das Bürgergeld ist. Aber sollte man das nicht mal umdrehen und jetzt das mal zum Anlass nehmen und dazu eine Talkshow zu machen, diese Perspektive mal reinzubringen?
Man redet ja auch immer nur über die Geflüchteten, aber nie mit denen und so. Ja, das ist halt eben so. Feindbildkultivierung funktioniert halt eben auch über Entmenschlichung. Man redet dann quasi über so eine Art Avatar und der kann dann irgendwie Bürgerempfänger sein, also der Arme, ja, oder irgendwie der, also der ist dann gleichzeitig auch immer so der Arbeitslose, der Arbeitsfaule, so. Und bei jedem Geflüchteten, und da wird ja inzwischen dann im Prinzip das ganz große Fass aufgemacht, jeder mit Migrationsgeschichte gehört dann eben quasi auch zu dieser Dämonisierung. So zersetzt sich dann irgendwie Gesellschaft darüber. Und da machen dann irgendwie so Talkshows natürlich fleißig mit, wenn sie genau das machen, was du gerade sagst. Ich finde das erdrückend. Ne? Also dieses Sozialsystem, was wir haben, steht ja auch im Grundgesetz drin, dass wir ein sozialer Staat sein wollen. Und das jetzt ja wirklich auf ein Minimum runtergekürzt worden ist. Also wo ja so Gerichtsurteile gibt von wegen so, das ist nicht mehr wirklich existenzsichernd und so weiter. Wo wir einen Mindestlohn haben, der nicht armutsfest ist und so. Also dieses ganze Sozialsystem ist ja quasi wirklich sehr, sehr löchrig. Und so wie über diese Menschen so gesprochen wird, so, ne, und wie für Abwertung da drin ist seit 20 Jahren, ja, dann macht das total Sinn, dass eben auch ganz viele gar nicht erst einen Antrag einreichen, weil sie Angst haben vor dieser Stigmatisierung, darüber nicht sprechen, irgendwie sich nicht mehr zugehörig fühlen und ja auch nicht mehr zugehörig sein können, weil dafür die Mitte fehlen. Das ist tatsächlich eigentlich etwas da, das ist eine Schande. Ja. Das ist wirklich eine Schande und man müsste genau das machen, man müsste es umdrehen. So, aber dann hast du natürlich wieder Zuspruch für Sozialpolitik. So, dann merkt man ja, oh, man müsste was machen. Man könnte ja auch mit Leuten reden, die sich Arztrechnungen nicht leisten können und so. So, aber genau diesen Blick möchte man eben nicht haben. Man möchte eher den Blick haben auf, wir müssen das Sozialsystem loswerden.
Und dann haben wir immer noch diese Zahl, diese erschreckende, dass schätzungsweise 40% der Leute, denen eigentlich Bürgergeldleistungen zustünden, die nicht beantragen, weil sie sich schämen, weil Bürokratie zu groß, weil Sprachbarriere und alles weitere. Also ja, sehr, sehr dramatisch. Die Studie von Sanktionsfrei kann ich sehr empfehlen, das mal im Original zu lesen oder die Pressekonferenz dazu zu lesen, findet ihr im Quellendokument. Jetzt beantworten wir noch ein paar Zuschauerfragen. Wir fangen mit einer Frage für dich an, lieber Jens. An euch nochmal der Hinweis. Also ihr könnt immer unter der aktuellen Wirtschaftsbriefings-Folge dann für die nächste in 2 Wochen Zuschauerfragen stellen. Die greifen wir dann hier auf. Und hier wurde zum Beispiel gefragt, wie verhält es sich mit den Küstenregionen, wenn der Meeresspiegel steigt? Gibt es Zahlen, ob es sich lohnt, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz einzuleiten? Oder wird es auch Regionen geben, die in Anführungszeichen dem Wasser überlassen werden, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt?
Da gehe ich beinahe von aus, dass der zweite Teil des Kalküls sich im Hinblick der gegenwärtigen Weltideologie sich wahrscheinlich so ergibt. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem, was ist in Deutschland und dem, was ist halt weltweit. Wir wissen, der Meeresspiegel steigt so pro Jahr um irgendwie 3,5 Millimeter. Man geht jetzt davon aus, bis Ende des Jahrhunderts haben wir wahrscheinlich mindestens 60 Zentimeter, wenn nicht bis zu 100 Zentimeter mehr Meeresspiegel. Und jetzt denkt man so, der Meter mehr ist ja nicht so schlimm, oder? Naja, sobald halt eben eine größere Sturmflut kommt oder dann eben auch, wir reden ja auch davon, dass Wettermuster sich verändern, also Extremwetter sich verändern, da wird es dann viel mehr betroffen. Ich habe auf einem Podium jemanden gehört, der gesagt hat so, also man kann so als Faustregel sagen, 1 Zentimeter mehr Meeresspiegel bedroht 6 Millionen Menschen, also jetzt nicht mit ihrem Leben, aber im Sinne von so, wo dann irgendwie ihre Lebensrealität stattfindet. Also ist das schon stark. Was wir sehen können, ist halt die Nationen, die halt ökonomisch stark sind, die haben eher eine Chance drauf, dass sie sich dagegen schützen wollen, schützen, vielleicht sogar in Teilen schützen können. Aber wenn man jetzt auf der Südhalbkugel schaut, dann sind da eine ganze Menge Hafenstädte und so Meeresanrainerstädte, die tatsächlich da eklatant bedroht sind. Was man da tun kann, ja, effektiver Klimaschutz, das machen wir nicht, okay. Das heißt dann irgendwie Deiche bauen und ins Hinterland verziehen, so, ne? Also, wenn es wirklich auf diesem, und da gibt es jetzt, weil du nach Zahlen gefragt hast, da kommt es jetzt wieder so ein bisschen auf die Projektion an, auf welchem Pfad wir uns befinden. Mhm. Es gibt, wenn man IPCC aufschlägt, gibt es so verschiedene Pfade, die man sich eben anschauen kann. Und der ist ja auch relativ konservativ vorsichtig, dieser Bericht. Aber es gibt so ein starkes Szenario. Und für mich sieht das immer mehr so aus, als wäre es das. Möglicherweise müsste man das sogar noch ein bisschen weiter nach oben drehen. Und dann sprechen wir von eben, ja, eben nicht den 60 Zentimetern, sondern von den mehr Zentimetern. So. Und das muss man zugrunde legen. Und dann gibt es auch eine Reihe von so Webseiten, wo man sich quasi eine Weltregion anschauen kann und dann sagen kann, okay, jetzt gebe ich mal ein, Meeresspiegel so und so viel angestiegen, was wäre denn dann ohne bauliche Maßnahmen möglicherweise vom Wasser betroffen? Und das ist gruselig. Also wenn du da mal reinschauen willst, gerne. Ich glaube, das wird uns die kommenden Jahre noch mehr beschäftigen, aber wahrscheinlich werden die anderen Klimaauswirkungen, wie zum Beispiel Dürre und dergleichen, uns viel früher betreffen und Extremwetter.
Mhm. Danke dir. Dann gibt es noch die Frage, müsste nicht eigentlich bei allen Steuer- oder Finanzdiskussionen mit berücksichtigt werden, wie die Sparquote der Gruppe ist, über die man da redet, um zu sehen, was die Auswirkung auf die aktuelle Wirtschaft ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn der Klassiker ist zum Beispiel, dass ja Leute mit geringem Einkommen jeden Euro ihres Einkommens ausgeben für Alltagsausgaben. Wenn man also die Steuer auf Brot und Butter senken würde, wäre im Verhältnis zu deren Einkommen die Entlastung viel größer als bei einem Bankmanager, Bundesliga-Profi oder anderen, die halt sehr hohe Einkommen haben, weil gemessen an dem, was die verdienen, geben sie halt nur einen kleinen Anteil aus, um ihren Alltag zu wuppen und sparen eben sehr viel mehr. Und wenn das Geld gespart wird, dann sorgen Steuerentlastungen, die auf eine hohe Sparquote treffen, eher dafür, dass das Geld dann in die Finanzmärkte fließt, in Aktien angelegt wird, in Immobilien investiert wird, ja, oder nur auf der hohen Kante liegt, kann auch sein. Deswegen, das wäre sehr, sehr wichtig. Und dann würde man auch merken, dass Steuerentlastungen für Unternehmen gerade nicht die beste Idee sind, denn die Unternehmen haben sehr hohe Rücklagen in Höhe von 20% der Wirtschaftsleistung, doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Liquidität, Geld auf der hohen Kante, ist also für viele Unternehmen gar nicht das Ding, um zu investieren, sondern Planungssicherheit und volle Auftragsbücher, das ist vielmehr das Thema. Und das schafft man eben nicht mit so einer Steuersenkung.
Danke. Das ist auch, ja, das ist auch so ein psychologischer Effekt, ne? Also immer dann, wenn die Stimmung sich eintrübt, die muss nicht mehr schlecht sein, aber wenn sie sich eintrübt, dann fangen die Leute, und da kann man auch wieder, das ist in verschiedenen Kulturen unterschiedlich, aber hier in Deutschland ist es ganz besonders so, dann fangen die Leute an, eher anzusparen. Und wenn sie dann wieder bereit sind zu konsumieren, wenn sie es denn können, dann müssen dafür auch halt eben die Rahmenbedingungen dafür da sein. Konsumiere ich das, investiere ich das, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, irgendwie Solaranlage oder so. Das hängt von ganz vielen Rahmenbedingungen ab, aber grundsätzlich fühlen sich die Leute wohler beim Konsumieren, wenn sie auch irgendwie Zukunftszuversicht haben. Und wir tun gerade nicht viel dafür, um die zu geben.
Ja. Letzte Frage. Wie ordnet ihr die Entscheidung von ArcelorMittal ein, vorerst nicht auf grüne Stahlproduktion in Deutschland umzustellen? Kontext ist ja, dass es Fördergelder dafür gab, Bund und das Land Bremen, ich glaube mehr als 1 Milliarde Euro, und ArcelorMittal da jetzt eben diese Mitteilung gesagt hat, dieses diese klimafreundliche Umstellung abzusagen. Ja, ich gebe dir gerne den Ball dafür.
Da setze ich das fort, was wir auch leider in der letzten Regierung, wo ja eben Lindner eine ganze Menge Störfeuer gegeben hat, fort. Wenn du so eine Investition machst, dann möchtest du nicht, dass du, also verzinst sie sich nicht sofort, sondern sind das nach 15, 20 Jahre eher. So, und gegenwärtig haben wir eine Agenda fossiler Kontinuitäten. Also diese Regierung ist angetreten, um klimafreundliche Technologie halt jetzt nicht besonders zu fördern und halt eben Klimapolitik halt eher zu verlangsamen, in Teilen zurückzudrehen. So, und dann möchtest du da investieren? Eher nein. Also Deutschland ist als Standort für solche Sachen halt nicht mehr so doll. Wir haben zum Beispiel auch eine ganze Reihe von interessanten Ideen in Richtung grünen Wasserstoff gehabt, bis dann halt eben die letzte Regierung kam und sich dann gezeigt hat, wie da so halt, in welche Richtung die Kugeln fliegen. Und mit dieser Regierung jetzt ist das Ganze ja noch mal schlechter. Das heißt also, das Investitionsklima in solche Sachen, gerade wenn es um langfristige und auch Investitionen geht mit einem großen Ticket, da glaube ich, verstehe ich diese Entscheidung, auch wenn ich sie furchtbar finde und den Fingerzeig geht Richtung Berlin.
Ja, der Chef der entsprechenden Flachstahlsparte von ArcelorMittal, der hat eben gesagt, es gibt eher, das Problem ist, dass es aus unserer Sicht kein belastbares und überlebensfähiges Geschäftsmodell dafür gibt. Förderung ist zwar schön und gut, aber die Verfügbarkeit von Wasserstoff und die Preise, die das dann entsprechend bedeutet, die können wir nicht absehen und deswegen seien quasi Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür nicht geschaffen.
Ja, also man könnte ja zum Beispiel sowas sagen wie ab 2035 gibt es nur noch grünen Stahl aus Deutschland. Bums. So, ne? Also könnte man ja machen oder meinetwegen auf europäischer Ebene. Aber wenn du der einzige Akteur bist, so, dann noch mit irgendwie wackeligen Rahmenbedingungen, dann hast du nachher mit einer teuren Energiemenge, nämlich grüner Wasserstoff kostet gegenwärtig noch mehr als der graue, so, hast du einen Stahl gemacht, der ein bisschen teurer ist, ohnehin in einem etwas teureren Land, so, und dann ist der wie viel besser? Genau. So, also würden die Rahmenbedingungen auch generell so sein, ja, dass jetzt irgendwie jemand, der Stahl einkauft, sagt, ja, ich kaufe den jetzt nur, wenn er grün ist und so weiter. Was ganz anderes. Aber die Signale sind nicht da und dann gehst du auch nicht da rein. Das ist halt, wir sind an dem Punkt, wo es schlechter wird, sind wir vorbei. Also wir sind gerade nicht auf dem Ast, wo was besser wird.
Ja. Lieber Jens, ich danke dir für deine Zeit, deine Antworten. Du hast uns mal wieder Licht ans Fahrrad gemacht. Schön, dass du da gewesen bist.
Es war mir großes Vergnügen. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich auf die Zukunft. Ja.
Was immer die Leute über dich erfahren wollen, die Links unten in der Videobeschreibung führen genau dorthin. Unter dieses Video könnt ihr auch Fragen für das kommende Wirtschaftsbriefing stellen. Ansonsten sei euch nochmal darauf hingewiesen. Die Debatte aus der Palastrevolution ist mittlerweile online bei Jung und Naiv. Es gibt wieder zwei Interviews in dieser Woche, Dienstag und Donnerstagnachmittag. Habt die auf dem Schirm und all die Formate bei Jung und Naiv funktionieren nur dank eurer Unterstützung. Wer also das Format von euch finanziell unterstützen möchte, findet jetzt gleich eingeblendet oder eben auch unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro könnt ihr namentlich im Abspann verewigt werden. Müsst aber nicht, schreibt das ganz einfach im Überweisungszweck dazu. Wir sind euch jedenfalls dankbar. Wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Bis dahin, macht's gut, lieber Jens. Frohes Schaffen. Ciao, ciao.
Bis bald ebenso. Ciao.